Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und ja, es ist Länderspielpause gewesen. Die ja, restlichen 75% der Saison stehen jetzt vor der Tür. Das kommende Wochenende steht vor der Tür. Eine englische Woche und ich sitze wieder bei Nomi. Nicht in der Küche, ja, im Wohnzimmer.
Ja. Ich hatte auch gerade dran gedacht. Hallo.
Ja, Nomi, schön, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, gerne doch.
Schön, dass wir wieder den Weg gefunden haben, dass es deine Frau Obdach gibt hier ja. In der Hütte. Dass du wieder schönes Bierchen hast hier. Ja. Letztens waren es Kopfschmerzen danach. Nein.
Das ist aber das alternisches Bier.
Ja, hat aber sehr fein geschmeckt. und wir haben doch einiges zu besprechen. Und ich würde gerne mit einer sehr positiven Aktualität anfangen, denn ja, wir haben 2 Deutschland-Cup-Sieger, einmal die Männernationalmannschaft und einmal die Frauennationalmannschaft. Und Teil der Frauennationalmannschaft war eine Frau Heine, die Mathilda. Mhm. Und die hat geliefert.
Die hat geliefert und sich ja, am letzten Tag dann so ein bisschen ins Rampenlicht gestellt. Ja. Und das war natürlich, glaube ich, für alle Krimmitschauer, die das so ein bisschen verfolgt haben oder im Nachhinein da mitbekommen haben, sicherlich auch ein großer Moment. Sag mal so, als Papa von einer Tochter, da schlägt ja das Herz dann gleich nochmal höher, ne, wenn man Fall. Da so das sieht und denkt, ne, wie es vielleicht dann mal selber bei einem sein könnte. Und ja, hat mich auf jeden Fall mega für sie gefreut, dass sie mit ihren jungen Jahren da so auf einmal im Rampenlicht steht, vor 3.100 Quetsch-Zuschauern spielen darf. Also sicherlich für sie ein ganz, ganz tolles Erlebnis, so wie für alle Mädels am Ende so viel Aufmerksamkeit zu bekommen.
Auf jeden Fall, aber wenn man sich den Kader der Frauennationalmannschaft so anguckt, da sind auch viele gestandene Frauen schon dabei. Wir machen uns nichts vor, Mathilda war, hat sie ja selber, oder sie ist selber so genannt worden in der Mannschaft, das Küken, also mit 16 Jahren, noch die Jüngste. Ich habe extra nochmal nachgeguckt und es war nicht einfach, bei dieser komischen DEB-Seite überhaupt was rauszukriegen. Also da habt ihr echt Nachholbedarf, Freunde. Da habe ich ja nicht mal Statistiken rausgekriegt, die habe ich mir alle jetzt selber zusammengesucht. Und ja, wie gesagt, Mathilda war stolz wie Bolle. Die hat gesagt, nach ihrem ersten Tor, da haben die Knie gezittert wie noch was. Und ich meine, du hast ja dieses Turnier noch mehr verfolgt wie ich im Endeffekt. Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt, auch gerade von den Frauen. In dem ersten Spiel hat Mathilda in der zweiten Reihe gespielt. Ein bisschen mehr Eis hat sie gekriegt wie dann im zweiten und wie im dritten Spiel. Aber gerade im dritten Spiel gegen Ungarn hat sie dann ihre 2 Tore gemacht. Einmal ganz toll abgefälscht und das war sogar das entscheidende Tor, das zweite, ging ja 9-1 aus, also es ist doch Game Winner, ja. Also ist auch offiziell so gelistet, deswegen gibt es auch überall die Überschriften, eine 16-Jährige schießt DEB-Auswahl zum Deutschland-Cup-Sieger, also ja und das zweite Tor, du hast es auch gesehen, eiskalt oben in den Winkel.
Ganz der Papa,
genau, mit Thorsten müssen wir wirklich mal reden, ey, also das muss ich jetzt dieses Jahr auch noch hinkriegen oder diese Saison. Aber Mathilda, überragend.
Ja, auf alle Fälle. Also am Ende waren ja 2 eher knappe Spiele für die deutschen Frauen gewesen, was sie sich sicherlich erstmal anders vorgestellt hätten. Ungarn dann sicherlich natürlich von der Qualität her nicht ganz so gut wie die anderen beiden Mannschaften, aber trotzdem halt eine, wo man sagt, mit denen muss man sich messen und das ist ein Gegner, den man am Ende schlagen muss. Dass es dann 9-1 war, natürlich sehr deutlich, aber wie du es halt auch sagst, die Tore, die Mathilda geschossen hat, das waren jetzt ja keine Glückstreffer oder ähnliches, das waren sauber herausgespielte und auch von ihr natürlich abgeschlossene Tore.
Einmal eiskalt verwandelt und das erste Mal perfekt
per Lauf reingehalten, ja, also perfekt den Schläger im Powerplay reingehalten. Und von daher wurde es nicht geschenkt und mit dem zweiten Tor hat es natürlich sich und allen anderen da auch nochmal gezeigt und es waren ja am Ende auch ganz tolle Bilder, wie sich alle ja, Älteren da auch mit für sie gefreut haben und ja, Olympia ist nächstes Jahr, also ich sag mal, da kann man nur wünschen, dass der Weg von ihr am Ende weitergeht und sie natürlich da bei Olympia auch mit dabei sein darf.
Auf jeden Fall, also normalerweise spielt sie ja U18 noch. Wo, und das müssen wir noch mit dazu sagen, da muss ich mich auch, mit dem treffe ich mich vielleicht auch nächste Woche mit Sebastian Modis, der ist da Torwarttrainer bei der U18-Nationalmannschaft. Erlebt da auch Mathilda die ganze Zeit. Also, mit denen habe ich auch schon immer mal gehört, da müssen wir ein Auge drauf haben. Das, die könnt kommen, die ist ein Juwel. Ja, und wir haben es heute in unserer Recherche mal ein bisschen rausgekriegt. Die hat ja auch letztes Jahr schon einen guten Weg gemacht zu den Eisbären Juniors. Dieses Jahr auch wieder, wird immer mal nach Krimmitschau ausgeliehen. Da gibt es ja so eine enge Verbindung. Chantal Hoverberg vom Esbjörn, die Tochter ebenso auch bei den Eisbären in Berlin. Und ich denke, wenn du im Deutschen, gerade auch Damen-Eishockey, präsent oder dich zeigen willst, dann geht es halt auch nur über den Weg.
Und sicherlich. Und vor allem, wenn du halt sagst, du möchtest das auch so verfolgen, dass du eine Nationalmannschaft spielen kannst, dass ja, du natürlich auch einen sportlichen Anreiz hast, dann musst du am Ende diesen Weg gehen. Memmingen ist ja noch so eine Hochburg vom Frauen-Eishockey. Mhm. Und dann sicherlich natürlich der Eisbären Berlin mit ihrem Damenteam. Und ja, ist natürlich ein großer Schritt am Ende für sie, in so eine Metropole zu gehen, um da ihren Traum zu verfolgen. Und man muss ja auch sagen, am Ende, so tief stecken wir jetzt nicht drin, um es beurteilen zu können, aber am Ende gibt es ja sicherlich auch die Möglichkeit, durch herausragende Leistung vielleicht sogar einen Sprung Richtung Übersee zu schaffen, wo ja dann das Frauen-Eishockey ja schon eigentlich durchprofessionalisiert ist und man damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ja, aber ansonsten muss man einfach sagen, 16 Jahre spielt bei den Eisbären Berlin, hat den großen Schritt geschafft, in diesen Kader da zu kommen, spielt Nationalmannschaft, auf dem besten Weg zu Olympia, also da muss man sagen, dann Hut ab sicherlich. Ne?
Wann ist Olympia? Im Februar nächstes Jahr, ne?
Ja, dass die Winterolympiade ist.
Dann soll sie sich selber zu ihrem 17. Geburtstag beschenken und dabei sein. Die hat am 18. Februar Geburtstag. Das müsste mitten im Turnier sein. Also, Mathilda, wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall. Und Credits gehen raus, starke Leistung.
Ja, definitiv. Weiter so.
Weiter so, genau. Starke Leistungen erwarten wir natürlich auch von unseren Eispiraten. Die stehen seit Montag wieder auf dem Eis. Ja, Skalzi hatte gestern Geburtstag. Ist zarte schlanke, 41, junge, zarte 41 geworden.
Ja.
Ist definitiv der älteste Spieler. Ich weiß nicht, Jason Best, aber ich glaube, der ist noch in der 30 irgendwas. Der ist ja jetzt nach Kaufbeuren gewechselt.
Ein Jungspund.
Noch ein Jungspund, genau. Also Mario, alles Gute noch nachträglich. Auch auf dem Weg. Persönlich hat man es eh schon gemacht.
Und
aber
Hut ab. Und für die Leistung.
Und Hut ab, bleib schön fit. Der Nächste, der wahrscheinlich mit 41 noch auf dem Eis stehen könnte, wird Walshy sein. Wenn weiterhin die Leistungen so stimmen, die Sache, die Kabine weiter veräuschert, dann passt das alles.
Wie alt ist jetzt der Walshy?
89 geboren, also
36. Also in 5 Jahren, da kann er, also da wird der Rekord nie geknackt,
glaube ich. Also wenn der noch so lange spielt, dann definitiv.
Dann
nicht,
muss man einen 16-Jährigen in die erste Mannschaft stellen, wahrscheinlich, damit das mal klappt.
Genau. Also von daher, Walshy arbeitet an seiner
noch neuen Spiele.
Statue, die dann irgendwann mal vors Stadion kommt.
Genau. Noch 9 Spiele hat er einen André eingeholt.
Genau. Also. Und in 10 Spielen überholt.
Ja. Definitiv.
Genau, also von daher. Aber bis dahin ist noch ein ganzes Stück Zeit. Und ja, wir haben uns vor 2 Wochen sogar schon, haben wir uns darüber unterhalten, wer so, ja, bei unserem Fazit, wer so der, warte mal, bevor wir das machen, wir haben ganz vergessen, ich habe heute nachgeguckt, wir haben gar nicht über die beiden Spiele gesprochen vor der Länderspielpause. Wir haben noch nicht über das 5-0 zu Hause gegen Freiburg gesprochen, was er dann auch.
Was wir ja fachmännisch analysiert haben
zur zweit. Was wir dann super analysiert haben, genau. Was dann im Endeffekt sich auch jetzt als Sportdirektor und Trainerkiller herausstellen sollte. Ja. Denn nach unserem 5-0 ist für Freiburg ein 0-2 zu Hause gegen Bad Nauheim gefolgt. Und das war dann das dritte 0-Tore-Spiel hintereinander. Und da musste man halt einfach reagieren. Eisberg hat es ja heute auch offen oder öffentlich gemacht, was dann auch wirklich zu dieser Trainerentlassung geführt hat. Wir haben uns ja persönlich darüber unterhalten, dass diese Sportdirektor-Beurlaubung, übrigens ist heute das Gespräch mit ihm, mal gucken, was dann morgen rauskommt, ob man ihn wieder zurückholt, weil im Endeffekt er ist auf gut Deutsch ja, was willst du denn da machen?
Also
er
hat es sogar gesehen, da hatten noch eben, also das war ja Peter Salmig gewesen, da hatten sogar ehemalige Spielkameraden von ihm, Spieler, hatten sogar unter dem Freiburg-Post kommentiert, wie, ich sag mal, blöd der Verein ist, dass man so jemanden beurlaubt, sie sollen ihn behalten, wie viel Herzblut er in diesen Verein reinsteckt. Und also das war echt ein bisschen komisch. Ich bin dann immer auf die Profile gegangen, weil ich dachte, hey, wer schreibt das? Und dann waren das halt ja auch Eishockey-Profis, die, sag ich mal, jetzt vielleicht keine Karriere mehr haben, aber wahrscheinlich mit ihm mal zusammengespielt haben oder unter ihm. Ja, also das war sehr interessant zu sehen. Mal gucken, was rauskommt. Ja, und nach der Beurlaubung und dem Statement mit der Trainer ist immer der Erste, der gefeuert genau. wird und den Weg wollen wir nicht gehen, ja, hat es halt ein Wochenende gedauert.
Gab es dann doch ein paar Faktoren, die jetzt auch, und das würde ich gerne mal noch, weil nicht jeder hört ja den Eisblock-Podcast, also für die, die es noch nicht gehört haben, es gab wirklich schwerwiegende Gründe, warum jetzt auch der Trainer eigentlich hätte schon gar nicht mehr da sein dürfen, schon länger eigentlich nicht, denn es gab wohl schon vor dem Spiel gegen die Eispiraten Anschuldigung, die aus der Mannschaft dann auch schon zum Management vorgedrungen ist, worum sich auch Peter Salmig schon öffentlich eigentlich gegen den Trainer ausgesprochen hat. Denn es soll wohl so weit gekommen sein, dass der Trainer während einer Trainingseinheit einem Spieler einen Stockschlag sozusagen zeigen wollte und hat ihn dann natürlich auch ausgeführt, hat ihn mit Absicht auf die Hand geschlagen. Der Spieler soll dadurch keinerlei Beeinträchtigungen erfolgt haben, aber trotzdem war das eine Sache, die du halt im Spiel oder im Training nicht machen kannst, deinem eigenen Spieler einen Stockschlag zeigen, wie es geht und hackst ihn da auf die Hand. Ja. Ja, das ist wohl schon vor Wochen passiert und hat wohl auch schon intern zu Streitigkeiten geführt. Die Spieler oder das Führungsteam der Freiburger Spieler ist zum Management hin, hat gesagt, dass bitte der Trainer sofort entlassen werden sollte. Es gab im Endeffekt auch nur eine Abmahnung und der Trainer sollte sich dann bei dem Spieler entschuldigen. Ich gehe davon aus, das hat er dann auch gemacht. Aber trotzdem sind zu diesem Vorfall kam noch die Pressekonferenz dazu, über die wir uns dann schon unterhalten hatten. Und danach noch die schlechten Ergebnisse. Also ich denke mal, das kannst du dann auch keinem mehr verkaufen, da am Trainer festzuhalten.
Nee, und es sah ja erschreckend aus, das Spiel bei uns. Also jetzt ohne, dass wir... Das haben wir ja auch immer gesagt, also wenn man es wirklich als neutraler Zuschauer verfolgt, es war erschreckend, einfach wie sich Freiburg präsentiert hat. Ja. Die könnten froh sein, dass wir irgendwann halt auch ein bisschen die Gänge zurückgenommen haben, aber da ging ja gar nichts, also es hatte kein Spieler Bock gehabt. Der Trainer stand die ganze Zeit neben der Mannschaft, nicht dahinter.
Auszeit, die Spieler haben sich selber unterhalten, der Trainer hat nur zugeschaut.
Also es war ein Schauspiel gewesen. Ja. Wir haben ja eine Wanderung gemacht von der Heinekurve in den Gästeblock und wieder zurück, also wir konnten es aus jeder Perspektive sehen.
Ja.
Und es war wirklich traurig am Ende, ne? Auch gerade für Chaveni im Tor, der ja am Ende den ganzen Mist ausbaden musste.
Genau.
Aber es war ja null Gegenwehr von Freiburg am Ende da. Anscheinend dann Sonntag genauso. Und ja, folgerichtig Trainer dann entlassen. Jetzt darf man natürlich gespannt sein, wie es dort weitergeht, ob jetzt ein Trainerumschwung das alles ausgleicht.
Martin Zekerer.
Aber ich denke, dass zumindest erstmal für den Kopf und für die Spieler ist da schon sicherlich wohltuend ist, ihn nicht mehr zu sehen.
Auf jeden Fall. Also ich denke, das kann jetzt nur die Mannschaft beflügeln und ja, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ich meine, das habe ich zwar erst später im Podcast geplant, jetzt haben wir es ja trotzdem angesprochen. Martin Zekerer übernimmt jetzt interimsmäßig zusammen mit Simon Danner. Ich denke, das könnte ja ein gutes Duo werden.
Hat er da noch mal selber Eishockey gespielt?
Ja, jahrelang. Ja, der ist ja Mr. Freiburg im Endeffekt. Genau, ne? Also,
der Name ist mir bei Spray TV als Kommentator mal über die Lippen gerutscht. Irgendwie.
Genau. Und wie gesagt, Martin Zekerer, wer kennt ihn nicht? Aus Grimmitschau, Dresden, Weißwasser. Ja,
Gab es auch mal einen schönen Gesang.
Da gab es auch mal einen schönen Gesang. Aber der ist jetzt hier nicht podcastfrei sozusagen. worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, bevor wir jetzt den kleinen Schlenker gemacht haben, ist ja zum letzten Wochenende, bevor die Länderspielpause war, wie gesagt, 5-0 gegen Freiburg gewonnen. Und dann haben wir uns vom Met Santost, nenne ich es einfach mal so, und haben dann leider das Spiel gegen Krefeld noch hergegeben. Der Eisbock hat es auch richtig gesagt, so wie ich es auch erlebt habe, sehr fragwürdig im Endeffekt. Also die Schiedsrichter haben meiner Meinung nach 55, 54 Minuten eine schöne Linie gehabt, haben sehr viel laufen lassen, haben viel Intensität auch beider Mannschaften und der Spieler zugelassen. Und dann hat es komischerweise irgendwie ab Minute 54, 53 irgendwann den Draht aus der Mitte gescheppert und dann hat man doch meiner Meinung nach viel zu einseitig gepfiffen. Also wenn du Corey Mackin rausstellst, dann muss alleine schon der Matt Santos mindestens mit 2 Minuten wegen dem Stockschlag auf Kevin Reich mit raus oder einfach wegen grober Unsportlichkeit danach noch Kevin Reich mehrmals so verbal anzugehen, das muss halt einfach auffallen, zumal es wo auch öfters schon die Hinweise aus Spielerkreisen gab, dass das eigentlich ein No-Go ist, was der da macht. War grob unsportlich und dass der, sorry, ich sag's einfach, dass der Vogel dann auch noch das entscheidende Tor schießt, obwohl er hätte gar nicht auf dem Eis stehen dürfen. Das hat mich dann, bin ich ehrlich, schon wütend gemacht und ich nehme die Niederlagen hin, wenn sie wirklich gerechtfertigt sind, aber aus so einer Nummer, also sorry, das fand ich einfach grob unsportlich und das hat eigentlich auch einen Spielertyp, der ja auch so eine Qualität wie Matt Santos hat, das ist ja unbestritten. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das war unwürdig, war unsportlich und ich hoffe, dass der einfach ausgepfiffen wird, wenn er wieder hier in Grimmitschau einläuft und ich denke, das werden schon einige
machen. Klärmer in Spiel 7.
Klärmer in Spiel 7, Grüße gehen raus nach Krefeld. Wie hast du es erlebt?
Schon mal nicht live.
Ich auch nicht. Also ich habe es ja auch nachträglich, also real live geguckt, das Spiel, aber ja.
Ja, ich hatte es auch bei Spray TV nicht angucken können, leider. Sportdeutschland, Sport Europe TV, Entschuldigung.
Ja, jetzt haben wir es doppelt falsch gemacht. Spray TV, Sport Deutschland, alles falsch.
Ich habe es im Fernsehen nicht gucken können. Genau. Und
in Dortmund.
Habe dann natürlich jetzt die Strafen auch nicht so verfolgen können, habe aber halt mitgekriegt, was da oder wie sich die Leute darüber aufgeregt haben. So mein erster Instinkt, wo es dann oder wo ich gelesen habe, gehört habe, ja, dieses Revanche-Foul, sag ich mal, für Kevin Reich, kam mir halt immer gleich so dieses typische Grimmitschauer-Strafe halt in den Kopf, wo ich sage, naja, das ist halt, Ole Ulöf ist da oft so ein Spieler, dem das mal passiert, dass es jetzt Mackin ist, halt dieses, wenn der Schiri einen Arm nicht hebt, beim Gegenspieler, klar muss man seinen Torhüter irgendwie verteidigen, aber dann am besten entweder wickel ich eine Klei um und verwickel eine Schlägerei, dass er sagt, beide raus, aber halt dieses einmal ins Gesicht fassen, das ist halt...
Ja, oder aber das ist vom Schiedsrichter Feingefühl.
Ja, natürlich, aber es ist halt leider eine absolut auch sinnlose Strafe dann halt für uns. Gibt es halt auch mega oft in der Saison, also auch während des Spiels, nicht in den letzten 2-3 Minuten, wo ich mir immer denke, mein Gott, dann lass den Handschuh, nimm den mal einen halben Meter runter und einfach gegen die Brust und schieb ne von mir aus einen halben Meter zurück. Da passiert am Ende wahrscheinlich gar nichts. Aber dieses ins Gesicht fassen, da sind die Schiris halt so kleinlich. Warum am Ende der davor keine Strafe gepfiffen hat, ob er es nicht gesehen hat, ob er es nicht sehen wollte oder nicht so eingeordnet hat.
Aber er stand ja dann bei dem Diss direkt daneben.
Dann, ja, das ist dann halt, muss der Schiri wissen. Ich sag mal, wenn es am Ende sogar der Eisblock sagt, dass es vielleicht zumindest eine strittige Situation war mit Augenzwinkern, dann ist es ja schon mal ganz gut, dass wir da nicht nur alleine die Grimmitschauer Brille aufhaben.
Nee, die waren auch sehr überrascht, wie ruhig es geblieben ist bei Facebook, Instagram und Co. Also das hat jeder, so wie ich auch selber, in den eigenen 4 Räumen ausgemacht.
Was ich halt auch sah, das sind halt am Ende Spieler so in Santos, das sind Spieler, die diese Erfahrung haben, die natürlich auch ganz genau wissen, was sie machen und was sie provozieren können. In Tobi Lindberg war da in Teilen auch so, mit Trash-Talk.
Aber nicht so offensiv.
Nicht, dass er am Ende jetzt jemanden in den Stock schlägt, aber halt durch Trash-Talk immer mal wieder noch den kleinen Rempler auspacken, halt die Leute versuchen so zu reizen, bis dann halt mal vielleicht doch was draus entsteht und eine Strafe gezogen werden kann. Das ist halt auch ein gewisses Können, ob man das am Ende machen möchte, ist dann natürlich zweitens. Aber da muss man dann halt einfach sagen, da muss man dann cleverer sein. Das ist also meiner Meinung nach, da muss man cleverer sein. Und das Beste wäre vielleicht sogar noch gewesen, wenn am Ende der Kevin Reich gefühlt Aktion, Reaktion macht. Von mir aus, weil der Kevin, der kriegt vielleicht auch am Ende nur 2 Minuten, dann geht halt irgendeiner raus. Aber dann versteht vielleicht der Schiri durch die Aktion, da ist jetzt gerade was passiert gegenüber dem Torhüter, falls er es nicht gesehen hat. Mhm. Ne? Aber ansonsten natürlich, Torhüter muss geschützt werden. War aber am Ende natürlich gerade zu dem Zeitpunkt, also kurz vor Ende des Spiels, sehr, sehr bescheiden, diese Strafe zu holen. Und das wurde dann natürlich, wie es halt immer so ist, dann auch bestraft von demjenigen Spieler. Ansonsten, um einen Bogen zu machen, es war eine super Auswärtspartie. Man hat sich aufs Wesentliche konzentriert, wie wir es eigentlich auch so eingeschätzt haben, die Nadelstiche setzen. Krefeld aber ja auch eher nur im ersten Drittel sehr dominant, dann war es ja sehr ausgeglichen eigentlich, beziehungsweise wir im zweiten Drittel sogar mit der Nase vorn. Und ja, mein Gott, man kann in Krefeld verlieren, aber es ist halt ärgerlich, wenn es dann doch so knapp ist. Und natürlich mit so einer Geschichte nebenbei.
Definitiv, da hat mir das 1-0 gegen Kassel weniger wehgetan, weil da einfach das Spiel stand 0-0, war auf Messer Schneide, du kriegst irgendwann das 1-0 und fertig ist der Lack. Und jetzt gegen Krefeld, das hatte dann schon Geschmäckle, wenn dann doch äußere Einwirkungen mit dazukommen. Und das, ja, gut.
Wir werden, glaube ich, gegen Krefeld kein 0815-Spiel erleben. Nee, oder selten.
Ja, genau. Das ist aber auch gut so. Da ist jetzt eine Rivalität entstanden, die sich ja momentan auf dem Eis schön widerspiegelt. Es soll auch bitte auf dem Eis so bleiben. Und von daher schauen wir mal. Die müssen ja irgendwann auch wieder hierher kommen.
Eben.
Mit Matt Vogel.
Was?
Ja, Santos, der Vogel.
Ach so.
Ich nenne ihn jetzt den Matt Vogel.
Oh Gott, war das schlecht. Ja.
Egal. So, dann war Länderspielpause. Wir haben ein Fazit gemacht. Wir sind immer noch sehr zufrieden. Jussi hat es gegen Krefeld schon auf der Pressekonferenz angesprochen danach. Wenn du in 2 Spielen gegen Krefeld nur 15 Torschüsse produzierst, dann ist ihm das einfach zu wenig. Offensivpower, das will er jetzt nach der Länderspielpause ändern. Ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt präsentieren. Ja, und ich hatte heute, weil wir das vorhin wollte ich es ja schon ansprechen, jetzt machen wir es. Wir hatten ja unser Fazit gezogen und wir hatten uns ja drüber unterhalten, was sind jetzt so unsere positiven Lichtblicke, nenne ich es einfach mal so, von den ersten 14 Spielen oder inklusive Vorbereitung aus den ersten Monaten. Und wir haben da Johannes Schmid für uns beide ausgemacht, Schmid.
Das ist ja nur mit Day.
Mit Day. Und ich habe das zum Anlass genommen, mich mit Johannes mal zu unterhalten. Und ja, jetzt würde ich sagen, hören wir einfach mal in das Interview mit Johannes rein. Geht ca. 12, 13 Minuten und danach werden wir mal drüber sprechen, was Johannes alles so erzählt hat. Ja, Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass es wieder mal so spontan geklappt hat. Und ja, die Länderspielpause ist vorbei und natürlich die allererste Frage, wie hast du deine Länderspielpause verbracht?
Ja, hi, du, freut mich eh. Ich wollte eh immer schon mal bei eurem Podcast mitmachen. Ja gut, jetzt zur Länderspielpause. Ist ziemlich schnell umgegangen, fand ich. Hätten ruhig noch mal 1-2 Wochen mehr sein können. Aber gut, ist jetzt so. Was ich gemacht habe, ganz klassisch eigentlich. Viel mit Familie und Freunden unternommen. Mal Furt gegangen, mal einen Wellness-Tag gemacht mit den Jungs. Ansonsten 1-2 Trainingseinheiten gemacht. Aber wie gesagt, einfach mal ein bisschen weg vom Eishockey. Und genau, aber ansonsten nicht viel eigentlich.
13 Spiele im Eispiraten-Trikot sind für dich persönlich gespielt. Wie fällt so dein Fazit nach den ersten 13 Spielen aus? Für dich persönlich und auch so, was die Mannschaft betrifft. Ich meine, mit Platz 6 sind wir ja eigentlich voll im Soll oder vielleicht sogar haben wir sogar überperformt.
Ja, wie du schon sagst, ich glaube, die meisten haben nicht erwartet, dass wir so gut in die Saison starten. Dennoch ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir, glaube ich, dranbleiben, dass wir jetzt aufgrund der vielen Spiele in den wenigen Tagen, was kommen, das Niveau halten. Das ist Punkt 1. Punkt 2, mit der Mannschaft, glaube ich, bin ich sehr, sehr zufrieden. Also wir haben Top-Charakter in der Mannschaft. Jeder kämpft für jeden. Das ist nicht so, dass wir welche haben, die nur für sich spielen, sondern einfach das ganze Team ist top. Und ja, für mich selbst, ich versuche einfach, meinen Job zu machen, wie schon gesagt, die Rollen anzunehmen, die ich bekomme. Klar, das ein oder andere Tor wird man wahrscheinlich mal wieder gut tun, aber da mache ich mir jetzt erstmal gar keinen Stress. Solange ich einfach die Eiszeit bekomme, glaube ich, öffnet sich irgendwann die Ketchupflasche und dann denke ich, dass die Scorerpunkte von ganz alleine kommen. Aber jetzt, so wie es ist, momentan, glaube ich, spiele ich fürs Team erstmal und der Rest kommt von alleine.
Lass uns mal direkt auf den Saisonstart schauen. Du bist, ja, besser kann man es nicht sagen, perfekt reingestartet im ersten Spiel, direkt dein erstes Tor. Ja, was waren das für Gefühle?
Ja, wie du schon sagst, erstes Spiel, gleich erstes Tor. Nach dem Spiel war ich natürlich sehr, sehr glücklich drüber, auch über den kompletten Sieg. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, gleich im Vorhinein, wo wir im ersten Drittel waren, erster Wechsel, ich war sehr aufgeregt, muss ich sagen, weil wir auch nur drei Reihen hatten. Bedeutet viel Eiszeit, viel Verantwortung. Aber war dann, wie gesagt, sehr froh, als das Tor und der Sieg dann in unserer Tasche waren und genau.
Danach kam, ja, nennen wir es mal so, wie eine kleine Flaute. Es ging mit der Eiszeit auch ein bisschen runter. Ja, kannst du dir das erklären?
Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Frage zu beantworten tatsächlich. Klar, wir spielen jetzt wieder mit vier Reihen und ich spiele oder habe in der vierten Reihe gespielt. Dann kamen Förderlizenzspieler runter, die schwer zu verdrängen sind tatsächlich. Und genau, das ist eigentlich schon das große und Ganze, was ich jetzt, glaube ich, erstmal sagen will, weil mehr dazu sagen wäre erstmal falsch. Man muss sich das Vertrauen vom Trainer verdienen und da arbeite ich momentan dran.
Momentan geht es wieder bergauf. Du bist zumindest in den zwei Spielen vor der Länderspielpause in eine Reihe gerückt mit Siggi und mit Tim McAuley. Deine Eiszeit ging natürlich wieder nach oben, knapp 13 Minuten pro Spiel. Ja, fühlst du dich wohl in der Reihe neben Siggi und Timmy? Und ist das was, wo man auch sagen kann, das wäre was für die Zukunft?
Ja, ich muss sagen, mir macht es sehr, sehr viel Spaß, mit den Jungs zu spielen. Klar, ich spiele jetzt erst, keine Ahnung, drei, vier Trainingstage mit ihnen zusammen. Daher kann man jetzt am Anfang noch nicht sagen, ob das jetzt längerfristig was wird. Aber ich fühle mich auf jeden Fall wohl jetzt auch, wenn wir jetzt wieder weiter trainieren nach der Länderspielpause, fühle ich mich sehr wohl. Man muss schauen, wie die Reihen laufen. Aber wie du schon sagst, die letzten drei Spiele, ausgeschlossen vom Krefeld-Spiel, sagen wir mal, waren die Spiele, glaube ich, nicht schlecht. Haben wir von drei Spielen 2-0 gewonnen. Und Chancen kreiert. Also, wie schon gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl in der Reihe.
Ja, Johannes, jetzt bist du mir und Norman ja sehr positiv aufgefallen, ne? Wo wir unser Fazit gezogen haben, haben wir dich als die positivste Entwicklung so ein bisschen mit rausgenommen, weil ja, du bist uns aufgefallen als sehr, sehr schneller Spieler, als Spieler, der viel arbeitet. Ja, wie würdest du dich denn selber als Spielertyp bezeichnen?
Ja, das freut mich natürlich, dass ich positiv aufgefallen bin. Wie ich mich selbst beschreiben würde, ist auch wieder eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, sowas beantwortet man immer ungern, aber ich würde mich tatsächlich mehr als den Arbeiter beschreiben. Also klar, wenn ich mal eine Chance habe, glaube ich, haue ich sie rein. Aber ansonsten bin ich mehr der Grinder in den Ecken, weil ich doch relativ physisch stark bin normalerweise. Also die, ja, ich sag mal, die Elite-Stats stimmen nicht ganz. Ich bin mittlerweile 1,84 und wiege 88 Kilo bis 89 Kilo. Das muss mal jemand geändert werden. Aber ansonsten, wie schon gesagt, physisch stark und einfach die Schnelligkeit über außen nutzen. Und wieder mehr zum Tor. Es muss wieder mehr zum Tor kommen. Aber ansonsten, glaube ich, ist das mein Spielertyp, ja.
Jetzt lass uns mal auf dich schauen. Du bist über den Straubinger Nachwuchs und dann über Deggendorf in der Oberliga nach Crimmitschau gekommen. Ja, was waren denn die Gründe dann für deinen Wechsel in die DEL2?
Ja, die Gründe. Eine gute Frage tatsächlich. Und zwar habe ich relativ früh schon in die Oberliga reinschnuppern dürfen. Und mein erstes Oberliga-Jahr, dann wo ich auch professionell gespielt habe, war okay. Habe viel Erfahrung sammeln dürfen, habe die Eiszeit bekommen. Und im zweiten, also letztes Jahr, lief es mir relativ gut. Da habe ich mich halt gefragt, wie gut ist die zweite Liga dann wirklich? Und genau dann habe ich mich aber ein bisschen umgehört, habe viel Gutes von Crimmitschau gehört, dass es sehr familiär ist und einfach ein geiler Standort und das hat sich ja auch befürwortet. Und dann kam auch ausgerechnet von Crimmitschau das Angebot und das habe ich dann ja letztendlich angenommen und habe es bislang immer noch nicht bereut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden hier und genau das waren die Gründe. Ich will mich einfach spielerisch weiterentwickeln und ich glaube, das geht am besten, wenn man immer an seinen Grenzen spielt und ja, natürlich besseres Eishockey spielt.
Jetzt habe ich gerade Deckendorf angesprochen. Ja, wer sich mit Deckendorf auskennt, der weiß, dass da viele, viele bekannte Spieler spielen. Thomas Greilinger, René Röttgen mit einer Grimmelschauer Vergangenheit, auch Thomas Pielmeier mit einer Grimmelschauer Vergangenheit. Also gibt es doch so einige Spieler, die wir auch hier in Grimmelschau kennen und kannten. Ja, was konntest du gerade von den erfahrenen Spielern mitnehmen in deinem jungen Alter?
Ja, wie ich davor eben schon angesprochen habe, die Erfahrung gesammelt. Mein erstes Jahr durfte ich mit René Röttgen tatsächlich teilweise in der Reihe spielen. Und er ist einfach ein geiler Typ. Der ist wirklich menschlich top und mit dem spiele ich immer noch im Sommer Tennis zusammen. Und der hat mir einfach so vieles beigebracht, von wegen einfach, es muss nicht jeder Play immer Tape to Tape kommen, sondern einfach mal einen leichten Chip einfach in den freien Raum und es genügt. Bedeutet einfach die einfachen Sachen zu 100% machen. Und wenn du mal eine Chance auf einen geilen Play hast, dann mach es. Aber er hat mir immer beigebracht, erstmal das Risiko runterzufahren, die einfachen Sachen richtig zu machen und wie man die einfachen Sachen auch noch besser macht. Man kann ja so viel noch verbessern und man wird von Jahr zu Jahr besser. Auch Thomas Pielmeier, mit dem habe ich auch letztes Jahr dauerhaft in der Reihe gespielt. Wie schon gesagt, einfach ein Routinär, der weiß einfach, wo er stehen muss und wo er die Scheibe hinspielen muss. Und das ist einfach das, was man, glaube ich, als junger Spieler sehr, sehr gern mitnimmt. Und gut, der Thomas Greilinger, das ist eine Klasse für sich. Ich sehe mich nicht als Thomas Greilinger. Ich könnte nicht das Eishockey spielen, was er spielt. Von daher, klar, hat man mal ein, zwei Sachen gern mal abgeschaut, wo er in den Raum fährt, wie er in den Raum fährt. Aber das Eishockey zu spielen, was der spielt, ist sehr, sehr schwierig tatsächlich.
Ja, einen großen Einfluss auf junge Spieler hat natürlich auch immer der Trainer. In deiner Zeit in Deckendorf war es ja Jiří Ehrenberger. Auch kein Unbekannter hier in Grimmelschau, hat damals 2005 oder 2004, 2005 in der Saison eine schwierige Saison gehabt, musste auch sehr viel mit jungen Spielern arbeiten, sind trotzdem leider abgestiegen, aber trotzdem hat Jiří ja in den Jahren danach bewiesen, was er für ein guter Trainer und was auch für ein guter Manager er eigentlich ist. Ja, was kannst denn du über Jiří sagen?
Ja, Jiří, muss sagen, sehr, sehr strenger Trainer, dem konnte man nichts aus dem Gesicht ablesen, der war immer voll beim Eishockey, im Nachhinein menschlich, wirklich Top-Mensch. Er hat mich auch weiterempfohlen und er hat auch eben gesagt, dass ich den Schritt in die DL2 machen soll. Er meinte, warum jetzt warten, wenn ich schon hochgehen kann. Und ja, wie glaube ich bei jedem Trainer, man muss sich einfach das Vertrauen erarbeiten und er hat mir einfach das Vertrauen gegeben und ich glaube, ich habe ihn da jetzt nicht großartig enttäuscht. Er war sehr, sehr oldschool noch unterwegs, sehr, sehr hartes Training, aber ich glaube, das hat auch meinen Spielstil und dann genau mich auch noch ein bisschen besser gefördert, dass ich einfach meine physische Seite noch mal ein bisschen mehr ausbauen konnte. Und genau, aber wie schon gesagt, ich bin im Nachhinein sehr, sehr überzeugt von Jiří Ehrenberger und wünsche ihm jetzt alles Gute in seiner ja, wohlverdienten Rente. Und genau.
Jetzt kommen wir wieder mal zum Aktuellen. Training läuft wieder, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten. Und ja, wie war es denn so nach der Pause jetzt wieder aufs Eis zu gehen?
Ja, wie du schon sagst, Montag sind wir wieder zurückgekommen, beziehungsweise Sonntagabend. Ja, Montag und Dienstag war sehr, sehr hartes Training. War aber, glaube ich, sehr notwendig, weil wir alle etwas eingerostet waren, denke ich. Wir haben uns alle ein bisschen zu sehr schon mit an die freien Tage gewöhnt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir wieder auf einem guten Weg. Und seit heute, sprich Mittwoch, bereiten wir uns schon auf die Spiele Freitag und Sonntag vor. Einfach die taktischen Einstellungen, Powerplay, Unterzahl, wird langsam vorbereitet. Und glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
Du hast vorhin die Stimmung im Team schon angesprochen. Wie ist sie jetzt so nach der Pause? Immer noch gut? Freut ihr euch aufs kommende Wochenende?
Wir verstehen uns alle top untereinander. Also das befürworte ich auf jeden Fall, das stimmt. Jetzt die Stimmung, glaube ich, alle sind wieder fitter, alle sind ausgeruhter, die Akkus sind wieder voller, sprich die Laune ist im Grunde eigentlich nur noch besser jetzt. Wir freuen uns alle auf die Spiele, die jetzt vor uns liegen und versuchen natürlich, so viele Punkte zu holen, wie es geht, dass wir in der Tabelle am besten noch höher klettern.
Letzte Frage, Johannes. Englische Woche steht an, Derby am Freitag gegen Weißwasser und am Sonntag dann in Kassel, Dienstag dann gegen Düsseldorf. Beides Mannschaften oder alles drei Mannschaften, wo wir sehr gut das erste Spiel gespielt hatten, gerade auch gegen Kassel das 1-0. Da hätten wir uns vielleicht sogar noch mal mit einem Punkt belohnen können. Und auch gegen Düsseldorf, müssen wir ganz ehrlich dazu sagen, Chevy wird es wahrscheinlich genauso einordnen, hat uns eigentlich die dumme Strafe so ein bisschen das Spiel gekostet. Hätten wir wahrscheinlich auch Punkte mitnehmen können. Also eigentlich alles Gegner, die nicht nur attraktiv sind, sondern gegen die eigentlich auch was drin wäre. Oder wie schätzt du die kommenden Gegner ein?
Ja, Freitag, ich weiß, was ein Derby. Ich glaube, es gibt nichts Geileres für die Spieler und für die Fans als ein Derby. Besonders, wenn es nur noch eins in der Liga gibt. Sprich, wir werden alles reinhauen, was geht, um die drei Punkte auf jeden Fall auswärts mitzunehmen. Und zu den anderen Spielen denke ich, dass wir aktuell, so wie wir jetzt sind, jede Mannschaft aus dieser Liga schlagen können. Heißt, wir brauchen uns nicht verstecken. Und wie du schon sagst, es waren ja auch teilweise unglückliche Situationen, wie wir die Spiele gegen die zwei Mannschaften verloren haben. Und wenn wir da ein, zwei klügere Entscheidungen jetzt treffen, glaube ich, sind unsere Chancen auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, dann Johannes, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir treffen uns gerne persönlich mal zum Podcast. Wenn du sagst, du hast Bock, dann lass uns das auf jeden Fall zeitnah mal umsetzen. Und dann, ja, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ja, Nomi, jetzt haben wir das Interview mit Johannes gehört. Du hast zwischenzeitlich mal so ganz kurz gesagt, reife Antwort oder erfahrene Sichtweise oder erwachsene Sichtweise. Ja. Wie fandst du jetzt Johannes so?
Ja, also erstmal sympathisch und halt, wie er halt die Antworten auch rüberbringt. So eine ja, erwachsene Sicht auf alle Dinge, eine ruhige Sicht auf alles. Mhm. Also klar möchte er jetzt sich selber da vielleicht nicht in den Vordergrund stellen, der Mannschaft ist immer wichtig, aber halt auch so die Aussagen gerade zum Ende hin mit, es ist noch mehr möglich.
Können jeden Gegner schlagen
und so, das ist zumindest schon mal, wo ich sage, okay, das sind natürlich Ansagen, daran darf er sich gerne dann auch messen, aber ich glaube, er kann das ganz gut einschätzen. Ich fand auch super, wie so ein bisschen der Rückblick war zu den alten Krimitschor-Spielern und Trainern, ne?
In Deggendorf jetzt.
Ja. Ja, genau. Was er da für eine Sichtweise hat. Und am Ende halt auch, wie er sagt, okay, wir hatten jetzt die ersten zwei Tage ein richtig hartes Training gehabt, aber wir haben es auch eigentlich nötig gehabt, weil doch natürlich, wenn man jeder wird in der ganzen Woche jetzt nichts gemacht haben, die werden alle ein bisschen Urlaub und auch mal vielleicht ein Gin Tonic sich gegönnt haben. Genau. Ist ja auch alles richtig, dass man sagt, okay, da musst du jetzt erstmal alles wieder freiblasen und die Muskeln mal kurz Hallo sagen. Aber dass er das halt so einschätzt und sagt, das haben wir nötig gehabt, ist ja auch was, wo man sagen muss, Respekt. Und
auch gerade in dem jungen Alter. Ne?
Genau, in dem jungen Alter. Und von daher, ja, bestätigt es uns so ein bisschen und ich hoffe einfach, dass er darauf aufbaut, auf seine Leistung, die er hatte und es natürlich immer und immer weitergeht und er sich am Ende halt auch mal mit Toren belohnen kann. Und er darf gerne natürlich in der Reihe bleiben und Eiszeit sammeln.
Auf jeden Fall, er hat es ja auch selber gesagt, ist er jetzt geduldig, will sich bei Jussi beweisen, will sich seine Eiszeit ausspielen oder er trainieren im Endeffekt. Und er hat auch gesagt, oh, bleibt er jetzt ruhig, er spielt mannschaftsdienlich. Und wenn wir jetzt weiter offensiv spielen, dann wird schon irgendwann das Tor kommen und dann öffnet sich vielleicht die berühmte Ketchupflasche einfach bei ihm, weil ich denke, ja, der hat schon krasses Potenzial, finde ich.
Ja, eben. Also ich sehe das auch so und sag ich mal, wenn man mal wirklich jetzt einen Spieler in diesem Sektor U23 haben will, dann ist es schon einer, wo ich sage, okay, den gerne auch für die kommenden Jahre einfach mit aufbauen.
Ja.
Ist sicherlich kein Spieler jetzt, wo man sagt, dass man jetzt hier sagen kann, da wird in irgendwelchen Sphären aufschlagen und der Weg wird definitiv jetzt irgendwo sag mal blöd gesagt in die DEL gehen, sondern ich denke, wir sind einfach genau der richtige Standort, wo er am Ende seine DEL-2-Karriere grundhaft ausbauen kann, wo er jedes Jahr wachsen kann und wo man dann auch sagt, okay, ich gebe ihm die 2-3 Jahre Zeit, die er haben kann dafür und ja, also das Körperliche hat er, dank Jirgi.
Hat ja auch gesagt, Elite Prospects, die Statistiken sind falsch. Wie ist jetzt bei Dashi drin 1,77,
ja.
81 Kilo.
Ja.
Keine Ahnung, von wann die Statistiken sind. Er hat jetzt ja da, ist natürlich, erstens hat er gesagt, er ist 1,84, also er ist 7 Zentimeter größer also und wiegt 8 Kilo mehr.
Gemessen.
Wollte ich gerade sagen. Also da hat sich immer, hat immer nicht, hat sich noch vermessen wahrscheinlich.
Aber der Spieler schauen anscheinend drauf und kratzt ein bisschen am Ego.
Na, dann kannst du mal sehen, wie wichtig doch sowas ist halt. Ja. Ne? Im Endeffekt, ja, ansonsten, wie gesagt, hat er, ich meine, der ist 21 und hat so reife Antworten gegeben. Also ich freue mich wirklich schon drauf, wenn wir uns hoffentlich bald dann auch persönlich treffen, um mal noch tiefer in gewisse Sachen reinzugehen. Gerade die Deggendorfer Zeit, da, ja, wie gesagt, einfach nochmal ein bisschen mehr über Jiří reden, über René Röttke, über Thomas Pielmeier, der hat ja mit so einigen dann zusammengespielt. Also ich habe mir heute mal die Kader der letzten 3 Jahre von Deggendorf angeguckt, wo er da gespielt hat. Ich wollte es gerade sagen, DL, Best of. Ich glaube, ein Jahr sogar noch Kim Collins noch gespielt. Mhm. Glaube ich sogar als allererster. Also da gibt es schon viele so Schnittpunkte auch mit der Grimmelschauer Vergangenheit. Also da war es schon sehr interessant, da mal wieder so zurückzublicken.
Was sich da auf jeden Fall halt mit Deggendorf und Grimmelschauer auch überschneidet. Und deswegen sind ja so viele am Ende von der DEL nach ihrem Erstliga-Karriereende, sag ich mal, in die Oberliga gegangen. René Röttke war so, glaube ich, sogar mit den Kreilinger noch zur Zweitliga-Zeiten sogar dabei. Ist ja dieses Familiäre, weil die einfach aus der Region dort kommen. Mhm. Und deswegen hat er ja auch gesagt, Grimmelschauer als familiärer Standort sicherlich kein schlechter. Und von daher, ja, passt das doch irgendwie ganz gut zusammen.
Wird Jiří schon gesagt haben, pass mal auf, Grimmelschau kannst du schon machen.
Ich glaube, Robin Sudek hat auch mal bei denen noch gespielt, wenn ich mich nicht irre.
Ja, aber der spielt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt, glaube ich, gerade Riesersee oder irgendwie sowas, ne? Wo der jetzt da rumguckt, in der Oberliga. Ja. Ja.
Also gab einige, also Grimmelschau, Deggendorf, da ist alles mal hin und her gewechselt. Ja.
Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also da kann man sich schon auch bei Elites Prospects ein bisschen drin verlieren, ja, wenn man da mal sich ein paar Minuten Zeit nimmt. Ja, er hat Kassel, Weißwasser und Düsseldorf angesprochen. Ich habe natürlich den Fehler gemacht. Wir spielen natürlich nicht in Kassel, wir spielen zu Hause gegen Kassel. Kids Day. Da machen wir jetzt direkt mal den Bogen zum Heimspiel. Das einzige Heimspiel, was wir jetzt haben bei den nächsten 3 Spielen zu Hause gegen Kassel. Immer schöne Spiele. Letztes Jahr auch einmal Kids Day gewesen gegen Kassel. 15 Uhr der Spielbeginn schon. Und jetzt kannst du mir noch ein paar Sachen sagen. Du hast vorhin schon gesagt, die kommen mit ein paar ordentlich viel Bussen.
Ja, also insgesamt 5 Busse kommen, 4 Fanbusse, ein Bus wieder nur mit Kindern besetzt und Betreuern natürlich. Das hatten wir ja letztes Jahr auch dann gemacht nach Kassel. Das hat aber dieses Jahr der Spielplan einfach nicht zugelassen. Die Spiele sind beide freitags. Also da haben wir uns natürlich gefreut, dass die am Ende trotzdem gesagt haben, Mensch, auch wenn wir uns jetzt nicht revanchieren können, wir würden gerne trotzdem wieder nach Grimmelschau kommen. Und anscheinend hat das kalte Stadion halt auch keinen abgeschreckt, weil gefühlt nach 2 Anmeldetagen war der Kinderbus halt auch wieder komplett ausgelastet und die möchten alle hierher fahren.
Die sind doch nicht so temperaturempfindlich.
Naja, jetzt in ihrer Popcornhalle, da weißt du es nicht. aber für Popcornhalle. Für Popcorn haben wir ja gesorgt. Das gibt es ja jetzt alles. Okay. Und ja, also ich glaube, das schlägt halt jetzt doch auch Stück für Stück allgemein dieser Kids Day oder Familientag, wie man sagen will, doch größere Wellen. Also selbst mein Bruder mit Kindern kommt vorbei, der das gehört hat und gesagt hat, ey, nee, dann will ich jetzt auch mal mit den Kindern zum Eishockey gehen, sonst halt gar nicht. Ja, also ich glaube, das wird bestimmt wieder super angenommen. Für die Kinder ist mega viel geboten, wieder von Tattoos, von Mitmachmöglichkeiten, Buttons. Am Ende haben wir auch wieder, hat man jetzt schon mal gehabt, ich glaube, gegen Freiburg, wenn ich mich nicht sogar irre, da gab es schon oberhalb der Heinekurve so einen Stand, die, sag ich mal, gezielt Sachen für Kinder verkauft haben, so ein bisschen Süßigkeiten und warme Getränke und was es da alles gibt. Haben wir durch Pölzig, durch Dorffest kennengelernt und die haben gesagt, Mensch, ey, das mit dem Eishockey ist eigentlich ganz cool, das könnten wir uns ja mal angucken und gerne auch öfters betreuen. Und ja, die sind da voll mit dabei, also die wollen wir jetzt gerne öfter einbinden. Die haben auch ganz viel an Aktivitäten, wenn dann doch mal das Wetter es zulässt, was man auch außerhalb vom Stadion aufbauen kann. Ja, also da einen Partner gefunden und ich denke, da ist einiges geboten.
Und stehen da Weißwasser-Kinder und Grimmelschau-Kinder alle zusammen?
Kassel.
Oh, Kassel. Komm schon, Weißwasser, na gut.
Soll ich es dir wegnehmen, ey? Ist noch nicht mal das zweite Bier. Ja.
Also stehen da Kassler-Kinder und Grimmelschau-Kinder, also stehen die alle zusammen? Gibt es da wie so einen Kids-Block oder wie
war? Nee, also Kassel, das trennen wir in dem Sinne schon nochmal ab. Okay. Dass die, natürlich die Kassel-Kinder möchten im Kassel-Block stehen und da ja auch ihre Fahnen wehen und schwenken. Die kriegen von uns dann wieder einen Bereich abgesperrt.
Aber gibt es für die Grimmelschau-Kinder auch so eine?
Nee, die verteilen sich halt ehrlich gesagt über das gesamte Stadion. Also da haben halt Wir haben ja diesen Familienblock, wo natürlich auch ein paar Kinder mitstehen. Aber so gebündelt, wie es Kassel zum Beispiel anbietet, die haben bei sich in der Arena, haben die halt direkt hinter den Banden zwei kleine Blöcke mit Sitzplätzen. Die Kinder stehen natürlich trotzdem meist, aber wo halt direkt so Kids Club Kinder stehen können, das reicht bei denen gar nicht aus. Die haben ja Hunderte in dem Kids Club als Mitglieder, aber das, da unten können die sich halt aufhalten in diesen zwei kleinen Blöcken. Das können wir halt leider nicht gewährleisten. Das wäre halt eine super Sache natürlich, wenn du für Kinder direkt ohne Eltern vielleicht auch das hast, aber man muss auch sagen, Kassel ist uns da auch noch einige Schritte voraus. Also die haben ein ganz großes Team an Betreuern, wo viele auch gelernte Sozialarbeiter und Erzieher sind, die das alle freiwillig machen. Stefan Gerhold, der kümmert sich da so hauptamtlich am Ende drum, aber halt, kann da halt auf massig Leute zurückgreifen, die wirklich auch diese Betreuungserfahrung haben. Und da muss man sagen, da ja nicht hängen wir hinterher. Man muss ja immer noch ein bisschen überlegen, was sind wir für ein Standort, wo sind wir beim Eishockey. Es wäre super natürlich, wenn wir am Ende das machen könnten, dann sagen wir, haben ja 10 Erzieher und 5 Sozialarbeiter, die irgendwie auch Kinderbetreuung anbieten, aber sind dann doch am Ende in Anführungsstrichen eher Oma, Opa und Mama, Papa, die dann dort stehen und das neben ihren Kindern natürlich dann halt für die anderen mit möglich machen. Ja, also von daher, sag ich mal, so wie es bei uns läuft, können wir erstmal zufrieden sein. Ist, glaube ich, auch gerade so die richtige Größe, um das alles noch gut zu handeln, weil ansonsten bräuchtest du wirklich viel, viel mehr.
Wie groß ist unser Kids-Club?
Also ich glaube, letztes Jahr waren wir auf jeden Fall so um die 100, wenn ich recht in Erinnerung bin. Wie viel es jetzt genau sind, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, es wird jetzt nicht exorbitant mehr sein und Kassel ist auf jeden Fall weit über 300 Kinder, dabei sind. Genau, ja. Ja, und ansonsten ist eigentlich wieder mit Ansage Starting Six, mit auf dem Eis stehen und Fahne wedeln beim Einlauf, haben wir den beiden Kindertruppen am Ende alles ermöglicht. Also es wird wieder so sein. Und es ist am Ende ein ganz toller Moment. Also für die Kleinen was ganz Spezielles.
Und alles, was im Stadion für die Kinder aufgebaut ist, ist natürlich nicht nur für die Kids Club Kinder, sondern auch für die, alle, die genauso normal auch ins Stadion kommen.
Und am Ende hofft man ja damit natürlich immer auch neue irgendwie Zuschauer zu gewinnen. Ja, und da muss man einfach mal schauen, wie sich das so in der Zukunft entwickelt. Gefühlt, wenn ich immer die Heimspiele sehe, es werden immer mehr Kinder oder jedes Jahr laufen immer mehr junge Kinder da irgendwie mit rum und das ist einfach eine tolle Sache. Ja, also wenn man die Fans schon so früh gewinnen kann und binden kann, dann sollte man das am Ende auch machen. Und wenn das so mit der Zusammenarbeit wie mit Kassel ist, ist ein wunderbares Ding. Ne? Wäre wünschenswert, wenn es halt wirklich noch an anderen Standorten irgendwie so klappt, dass man das dann mal machen kann. Ja. Also auf jeden Fall eins der tolleren oder tollsten Events, die wir eigentlich immer so in einem Jahr haben, wo man sagt, da kann man sich echt immer drauf freuen.
Definitiv.
Und da fällt mir noch eins ein, nur bevor wir dann weitermachen. Wir haben ja jetzt einen vorgezogenen zweiten Familientag. Das ist ja jetzt der 21.12. gegen Kaufbeuren. Da ist ja jetzt Weihnachtssingen noch im Stadion. Also auch da danke an Kaufbeuren, dass sie natürlich zugestimmt haben.
15 Uhr auch Spielbeginn, gell?
Nee, 16 Uhr war es, glaube ich, gewesen. Okay. Ja. Da ist es halt dann auch so, dass erstmalig nach dem Spiel ein gemeinsames Weihnachtssingen stattfinden soll.
Also das heißt, die Spieler verlassen dann das Eis, die Fans bleiben noch da? Oder?
Fans sollen gerne natürlich da bleiben. Wer gehen will, darf natürlich auch gehen. Es dürfen aber auch gerne nach dem Spiel Oma, Opa und alle möglichen noch dazukommen. Die Eispiraten sind jetzt dabei, Schulen und Ähnliches abzuklappern, wer da einen musikalischen Beitrag natürlich leisten möchte und kann. Wir haben ja auch da Eispiraten at School breit gefächert, viele Ansprechpartner. Und dann soll es einfach mal, um zu schauen, wie es angenommen wird, da so ein Weihnachtssingen geben, wird eine Bühne aufgebaut, sich da ein bisschen einzustimmen.
Fressbuden bleiben offen?
Natürlich, das Wichtigste. Alles offen. Und ja, also wer da die Zeit hat, gerne einfach mal da bleiben. Es soll nicht ewig gehen, also am Ende wahrscheinlich, je nachdem wie viel sich anbieten, zwischen einer Stunde und anderthalben, dann nochmal extra. Und da einfach so ein bisschen weihnachtliches Flair schaffen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Wird an manchen Standorten schon gemacht. Nicht im Zusammenhang mit dem Spieltag. Hier haben wir es jetzt bewusst mal mit dem Spieltag zusammen gemacht, um einfach auch die Anzahl an Leuten erstmal da zu haben. Ja, mal gucken, gucken, wie es angenommen wird, wie es am Ende anläuft. Die Kultras bringen sich da mit ein oder kam auch die Idee davon, das zu machen. Und ich glaube, das ist halt was, wo man dann in Zukunft auch drauf aufbauen kann.
Kommen die Spieler nochmal mit hoch? Irgendwie ist da was geplant?
Die sollen eigentlich natürlich auch ihre Gesangskünste unter Beweis stellen. Mhm. Ich denke, da werden wir nochmal ein bisschen mit Nachdruck rangehen, aber die sollen auf jeden Fall natürlich auch Teil vom Ganzen sein. Aber am Ende soll es ein Event für alle sein, also auch für die mit dem Eishockey nichts am Hut haben. Deswegen dürfen natürlich auch nach dem Spiel alle anderen rein, aber das Eisstadion bietet sich einfach als Platz für sowas wunderbar an, weil man einfach wettergeschützt ist und natürlich auch eine tolle Atmosphäre im Sahnpark erzeugen kann.
Dann lass uns jetzt auch direkt noch den nächsten Punkt, den wir eigentlich zum Abschluss mit drin hatten, jetzt doch noch mitnehmen. Und zwar gibt es Neuigkeiten, was Bittigheim angeht, die Auswärtsfahrt dahin.
Ja, Neuigkeiten bedingt, aber zumindest da eine freudige Meldung. Also wir hatten ja jetzt dann einen Tag Anmeldephase gehabt für die Busse nach Bietigheim, beziehungsweise auch diese Rückzahlung von dem Sonderzuggeld. Ja, und da haben wir jetzt schon 3 Busse voll. Es sind jetzt knapp 150 Leute, die sich schon für die Busse angemeldet haben nach Bietigheim. Mhm. Wo wir natürlich sehr froh sind, dass das so ist. Sind jetzt dabei, natürlich weitere Busse zu organisieren. Mhm. Die Leute können sich gerne weiterhin anmelden zu den Spieltagen. Wir haben durch verschiedene Gönner auch die Möglichkeit, halt diesen Bus wirklich sehr günstig anzubieten für 25 Euro.
Plus Ticket dann noch mit dazu, also bist du vielleicht bei 45 Euro?
Ach, das Ticket kostet, glaube ich, im Normalfall sogar nur 15. Da sind wir noch in Verhandlungen mit Bietigheim, ob sie uns vielleicht entgegenkommen. Wer sich jetzt fragt, ja, wie ist das dann mit dem Ticket, könnt ihr dann einen Bus bestellen bei uns. Das kriegt ihr dann vor Ort ausgehändigt. Und ja, von daher natürlich auch alle, die nicht mit dem Sonderzug sich jetzt angemeldet hatten, sind trotzdem eingeladen, da mitzufahren.
Machen einen schönen Buskonvoi.
Genau, gerne einen Buskonvoi. Da ein Verweis, Memming, die machen zum 28.12. einen Buskonvoi nach Rissersee. Was schätzen, wie viele Busse die voll haben?
Keine Ahnung, ich finde die Strecke bestimmt eher interessanter, 80 Kilometer bestimmt.
Ja, 127 sind
es. Okay, wie viele Busse die voll haben, wenn du mich das so fragst? Also, ich würde jetzt sagen, wir peilen vielleicht so 6, 7, 8 Busse an nach Bietigheim. Ich sag mal 15.
23 sind schon voll. Also am Ende schon weit über 1000 Leute, die mit den Bussen fahren.
Krass, das ist stark.
So viel Busse kriegen wir hier gar nicht ran. Aber
für die Strecke kriegst du bestimmt auch das Ding für 15 Euro der Fahrt voll.
30 Euro kostet der Fahrt. Inklusive Motto-Artikel. Also
okay, aber exklusive Ticket.
Ja, also stand jetzt nicht auf Plakat, denke ich fast nicht, also stand jetzt nicht extra drauf. Deswegen 25 Euro ist wirklich ein sehr guter Preis. Ja, also die Buspreise, die sind in den letzten paar Jahren explodiert. also ich sag mal, wenn wir jetzt Angebote kriegen teilweise, da möchten die für 40, 50 Euro nach Bietigheim pro Person fahren. Die schlagen wir natürlich aus, aber alles, ich sag mal, realistisch ist eigentlich irgendwas so um die 35 Euro für die Strecke, was man bezahlen müsste pro Person. Und wir können es halt Gott sei Dank runterdrücken. Also meldet euch gerne an, nutzt das aus. Ja, und dann am Ende lasst uns da das Bestmögliche rausholen. Wie gesagt, solange sich die Leute anmelden, solange versuchen wir Busse reinzukriegen.
Sehr geil, sehr geil. Also anmelden und dann vielleicht kriegen wir doch die Anmeldezahl für den Zug noch voll. Das wäre natürlich krass.
Ja, mein
naja,
Gott.
Aber wie viel hätten sie für die Zugfahrt bezahlt?
120 mit Guck Ticket.
Mal. Und wenn du 25 Euro jetzt bezahlst für einen Bus, also ich könnte mir fast vorstellen, wir knacken sogar noch die Zahl. Ja.
Ist auch nicht schlimm. Also möchte da, wie gesagt, auch nicht,
es geht ja um die Leute vor Ort.
Nicht nachweinen. Ja, müssten mal kurz eine Pause machen.
Okay, kurze Pause. Normans Handy klingelt. So, Nomi. Der Shit hat keiner mitgekriegt.
Nee, tut mir leid. Entschuldigung, alle Podcast-Hörer.
Ja. Ist jetzt beendet das Telefonat. Wir machen weiter. Was haben wir noch auf unserem Zettel? Wir hatten letztens angefangen, oder beziehungsweise haben wir das nicht mit in den Podcast reingenommen. Wir wollten ja nochmal jetzt so auf unsere Ehemaligen schauen, was jetzt so zur Länderspielpause so ein bisschen erreicht wurde. Und ich fand das so ganz interessant, denn es gibt doch ein paar Spieler, wo ich sagen muss, was mich so ein bisschen überrascht hat. Und zwar Scott Faeser hat die beste Plus-Minus-Statistik der ganzen Liga mit plus 14.
Na,
das ist schon
halt,
ein gescheiter Wert. Also der
Na, Rosenheim hat natürlich auch einen Kurswechsel hingelegt, ne, muss man ja auch sagen.
Die Top 3 der Liga kommen alle aus Rosenheim. Shane Henner noch und auch Ville Järveläinen.
Nach dem bescheidenen Start am Anfang der Saison sind sie ja jetzt auch vorne mit dabei.
Ja.
Und sicherlich auch da, wo sie am Ende vermutet wurden, wo sie spielen werden dieses Jahr. Also Top 4, 5 oder Top 6, sagen wir mal. Ne? Und ja, Scott Faeser sicherlich dann einer, der dort mit herausragen kann. Und vor allem, man muss ja dieses Jahr bei denen auch sagen, Oscar Audio ist jetzt nicht der Übertorhüter wie letztes Jahr. Grundsolide, also ja, sehr, ist trotzdem ein starker Torhüter.
Trotzdem 93% oder sowas Fangquote.
Hat halt auch schwach angefangen und hat sich dann gesteigert. Also ich sag mal, jetzt ist bei denen halt, die sind jetzt angekommen in dieser homogenen Masse und ich glaube, die sind so ein bisschen wie wir, wo wir sagen, ja, die Länderspielpause, die hätten wir jetzt vielleicht nicht gerade gebraucht. Aber man muss auch sagen, natürlich das letzte Spiel in Düsseldorf mit diesem 6-1 war es, glaube ich, gewesen oder 5-1, das war dann schon eine Demonstration, muss man sagen. Also das ist dann natürlich schon was, wo ich sage, Hut ab, also da fährst du am Ende wahrscheinlich 600-700 Kilometer und wickelst den da erstmal so 6 Buden ein.
Zu ihrem Jubiläumsspiel.
Ja.
Also da hat Düsseldorf hier ordentlich was aufgefahren. Die Toten Hosen waren zu Gast. Es war erst das Fortuna-Spiel.
Wird Geld gesammelt oder war es doch eher nur zum Geburtstag ein Geschenkgutschein? Tja. Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ne? Weil ja die Trikots und Erlöse von den ganzen Artikeln mit den Toten Hosen alles an die Düsseldorfer EG.
Das hatten sie schon mal gemacht. Da war es als Spendenaktion. Man kann jetzt nur hoffen, dass es doch...
Ja.
Eher nur so nice to have ist, ja.
Schwierig. Also ich weiß nicht, wie sie es kommuniziert haben. Wir hatten ja da auch so mit dem Zuschauerschnitt, die haben ja doch irgendwas so am Ende bei 5.500 meist.
Wir hatten jetzt aber zweimal über 8.000 im Stadion.
Wird jetzt natürlich mit Krefeld auch nochmal angehoben, aber man merkt halt so gerade, wenn, also oder man muss ja eher sagen, dadurch, dass so viele hinfahren, Krimitschau, 400 Mann, Weißwasser war auch mit über 500 Leuten dort, die hatten ja Reformationstag dort gespielt gehabt. Rosenheim war mit vielen Leuten dort gewesen, Kassel mit über 1000 Leuten. Also die profitieren ja jetzt auch noch von diesen Vereinen, die natürlich alle dorthin fahren mit Massen. Wird natürlich dann auch im Laufe der Saison dann anders, gerade beim zweiten Spiel, obwohl wir da für den Dienstagabend auch schon über 70 Tickets verkauft haben. Also ich sag mal, könnte sogar noch werden, dass wir vielleicht 100 knacken, was ja natürlich auch respektabel ist. Klar, mal Busen-B-Tag, aber der ist am Mittwoch. Und wenn du in Düsseldorf pünktlich ankommen willst, dann musst du halt Mittag, Dienstag schon losfahren. Also,
ja, wir haben alle Urlaub, wir fahren schon früh hin.
Ja, wir gehen gar nicht arbeiten im Osten.
Nee, wir haben Urlaub für Dienstag genommen.
Achso, Urlaub muss noch der nehmen, der arbeiten geht.
Ah, okay, alles gut.
Ich gehe noch bis Mittag arbeiten und dann...
Ja, wir wollen gleich früh losfahren und Frühstück hier bei der Bratwurststation in Magdala machen.
Ach Gott.
So sieht's aus.
Ja, das ist gut, das ist gut.
Henry Kaninen kommt irgendwie genauso wie ganz Kaufbeuren nicht so richtig in Schuss oder in Tritt.
Schwung.
Oder in Schwung, genau. Mhm. 12 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen, macht 7 Punkte, minus 10.
Dafür kann ihn schon...
Aber die
Quote bestimmt immer noch bei 66%.
63%, die drittbeste Quote der ganzen Liga. Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das kann er. Und die Statistiken, 12 Spiele, 7 Punkte, identisch wie so Siggi, wenn du es jetzt mal so siehst. In einer Mannschaft, die funktioniert und du bringst die Stärke, die du bei Henry Kaninen erwarten kannst, das Bulli-Spiel da mit rein, ist das solide.
Rund, ja.
So, in einer Mannschaft, wo die Kontingentspieler wegen Kaufbeuren momentan sowieso nicht funktionieren, stehst du da natürlich da und jeder sagt, warum haben wir den Kaninen geholt? Also es ist so eine, ist schwierig für Henry gerade da in Kaufbeuren. Auch die haben ja jetzt den Trainer rausgehauen, haben immer noch keinen neuen präsentiert, obwohl der Patrick Reimer meiner Meinung nach eigentlich einen guten Job gemacht hat, aber irgendwie da hat er sich ein bisschen vergaloppiert. Mal schauen. Da ist ja angeblich der Tom Rowe schon in den Startlöchern, der ja dann in Frankfurt rausgehauen wurde. Der wurde relativ schnell danach irgendwie kommuniziert, der könnte es werden. Hat sich jetzt trotzdem fast eine Woche hingezogen. Also so einfach scheint es doch nicht zu sein irgendwie. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten, Tobi Lindberg macht Tobi Lindberg Sachen im sowieso schon proppevollen Sturm von Landshut. 14 Spiele, 7 Tore, 8 Vorlagen, 15 Punkte und nur 2 Strafminuten.
Ja, das ist wahrscheinlich eher das, was noch herausragt.
Ja.
Ja, und wie das am Ende saß, ne? So wie die Sturmreihen aufgestellt sind, muss ja auch erstmal mal schauen, was für dich noch ein bisschen abfällt. Sicherlich könnte man jetzt sagen, gut, oh, ja, nur ein Punkt pro Spiel, mal blöd gesagt, aber ergänzt einfach super Reihen und
genau.
Gefühlt, wenn ich die 10 Minuten Zusammenfassung jedes Mal bei YouTube sehe, dann fällt er halt auch jedes Mal mit auf. Wer ihm wahrscheinlich fehlt, was ich immer so beobachte, gerade wenn immer oben steht Powerplay, er steht vorm Tor, aber es kommt halt der Pass nicht. Ne? Also da macht er halt seine Tobi Lindberg Sachen, dass er halt genau dort steht, wo er immer steht, aber da fehlt dann doch der Colin Smith, der da immer diesen tödlichen Pass so in die Mitte bringt.
Genau.
Ja, aber war ja auch zum Zungeschnalzen der Penalty oder den Penalty, den er geschossen hat, ja, über der Rückhand ansatzlos da oben reingehämmert. Das war schon krass. Also.
Ja, und, oder die eine Vorlage hier schön vor hinterm Tor und dann wieder vor das Tor gespielt. Er hat schon wieder so ein paar Tobi Lindberg Sachen gemacht. Aber du hast gerade angesprochen, Colin Smith, lass uns kurz über Colin reden. War hier im Gespräch, ist dann doch nach Kassel gegangen, hat da, ich glaube, 2 Wochen mittrainiert, 1 oder 2 Spiele gemacht und ist da jetzt auch schon wieder gegangen, aus familiären Gründen. Zurück in seine Heimat.
Diesmal ja auch offen kommuniziert. Was
sehr,
halt,
sehr offen kommuniziert und da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mir jetzt auch jedes oder jede Häme muss man halt einfach auch zurückhalten, was man da schon wieder hört. Ja, ja, jetzt ist wieder da ist das. Also wenn es um Familiensachen geht und wir wissen das aus der ganzen Geschichte um Adam McCormick, da ist immer so eine Sache, wie viel gibst du überhaupt preis, was erzählst du, das ist immer eine schwierige Angelegenheit und da bleibt einfach nur Colin und seine Familie nur das Beste zu wünschen. Ich denke, so ganz aus freien Stücken hörst du nicht auf, punktuell mit Eishockey spielen.
Nee, und es fällt ihm sicherlich auch schwer, aber Hut ab, wenn er für sich jetzt natürlich sofort die Entscheidung dann auch trifft und sagt, okay, ich lasse mich jetzt hier auf keine Spielchen ein, ich will jetzt gehen, gehe jetzt rüber, bin jetzt für die da, mal schauen, wie es dann am Ende weitergeht.
Für die da, auch, also es soll wohl um seine Schwester gehen.
Genau, am Ende natürlich auch Respekt an Kassel, dass sie ihn gehen lassen, ist natürlich in einer gewissen Art und Weise, würde ich sagen, selbstverständlich, aber man muss es ja erstmal auch alles so freigeben.
Genau.
Ja, am Ende, und das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich sage, die Brücke zu uns, kann man jetzt so froh sein, dass er nicht zu uns gekommen ist, wo man sagt, man hätte jetzt Hoffnung und alles Mögliche aufgebaut, dann ist er wieder weg, reißt vielleicht irgendeine Lücke. Einfach, man hat sich Unruhe erspart, sowohl mit dem Kommen als auch mit dem Gehen.
Ja.
Können wir in unseren Fahrwässern bleiben und ja, von daher drücke ich ihm die Daumen und so ein Eishockey-Genie, wie er trotzdem am Ende ist beim Spiel, muss man sagen, wäre es schade, wenn natürlich er seine Karriere vielleicht mal nicht fortsetzt. Also er soll gerne nächstes Jahr einfach irgendwie wiederkommen, egal zu wem. Hauptsache, er spielt weiter Eishockey. Und natürlich, egal was familiär ist, da erstmal das Beste.
Er bleibt ein genialer Eishockey-Spieler.
Eben.
Thomas Reischl, was wir schon über Henk gesagt haben, trifft auch auf Thomas zu. Die Mannschaft kommt nicht in Tritt, Thomas kommt auch noch nicht so richtig in Tritt. 13 Spiele, 5 Vorlagen, kein Tor. Scheint momentan prinzipiell auch in Ravensburg der Wurm drin zu sein, denn außer übermäßig viele sinnlose Strafzeiten kriegen sie nicht viel aufs Eis. Ich habe es schon so ein bisschen gesagt, von diesen Aufstiegsaspiranten habe ich so schon vor der Saison das Gefühl gehabt, wenn es jemand treffen könnte, dann Ravensburg. Momentan trifft es so ein bisschen ein. Die haben es jetzt wirklich sehr schwer. Die sind trotzdem im Spiel immer gefühlt überlegen. Aber der Output, der hinten rauskommt, ist einfach nicht da. Dazu noch die vielen Undiszipliniertheiten, die dazukommen. Also sinnlose Stockschläge. Robby Zarnik hat sich jetzt auch irgendwas geleistet, in den Schritt gehauen. Da kommt auch viel so ein Schwachsinn dazu, auch gerade von den sehr erfahrenen Spielern. Also von den Nick Latter ist was ja gefühlt gewohnt.
Von Spielern, die schon ewig am Standort sind. Also Ravensburg ist ja bekannt, eine Mannschaft zu haben, wo ein Großteil über Jahre schon dort spielt. Und gefühlt so wie die sich jetzt gerade geben, macht es halt eher einen Eindruck, als hättest du gefühlt eine zusammengewürfelte Mannschaft, die sich da nicht so wirklich kennt. Und für Thomas tut es mir da in der Hinsicht leid, wo ich halt sage, vielleicht war es dann der eine Schritt zu früh oder zu viel. Ich meine, Ravensburg ist keine schlechte Mannschaft, aber Ravensburg ist auch eine Mannschaft, wo du dich auch als Thomas Reischl doch dann erstmal hinter ein paar Spielern anstellst. Nicht so krass wie in Krefeld oder in Kassel, ne? Aber trotz allem. Und ja, vielleicht wäre es so eine Kragenweite wie Krimitschau nochmal ein Jahr sinnvoller gewesen, wo man am Ende sagt, hier bist du Leistungsträger. Er wäre für die zweite Reihe eigentlich
gesetzt.
Ja. Oder wäre der Spieler, der es jetzt gerade ausfüllen könnte, ne? Wo man sagt, wenn du ihn suchst, ja, dann wäre er auf jeden Fall mit dabei. Und natürlich, ich meine, am Ende kann bei Ravensburg auch alles laufen und er kommt dann automatisch in den Flow rein. Ja, ja, aber man sieht halt auch, wie schnell es gehen kann, trotz genialer Spieler, die du drin hast. Manche aber vielleicht auch schon zu lange, wo man festhält, dass es dann halt auch mal so ein Jahr gibt. So in Ravensburg war da immer so ein bisschen außen vor. Das war immer die Mannschaft, wo du gesagt hast, egal was es da vielleicht mal für eine Änderung gab. Nee, Ravensburg, die ja Hauptrunde, wird nichts, Playoffs, da legen die los. Aber irgendwie, die sind immer am Rollen gewesen. Naja, und jetzt stottert es doch so ein bisschen. Aber es ist halt
vielleicht auch dieser Teufel im Sinne von Finale, Spiel 7, Overtime, du hast knapp verloren, du warst eigentlich dran mit einer Hand am Pott und dann ist bei vielen vielleicht auch so.
Aber da ging es ja noch um nichts. Vielleicht ist es jetzt,
die Luft raus, jetzt um was geht. Jetzt kommt der Druck noch mit dazu, du willst es unbedingt schaffen und jetzt ist, tja.
Und man muss ja auch sagen, ein Scharipov.
Den wird momentan auch nicht einfach gemacht. Also er greift ein paar Mal auch
daneben. Er war mal unter 90%, ich weiß nicht, ob es mittlerweile etwas hochgegangen ist, aber auch da. Ist ja jetzt auch nicht so, wo du sagst, er kann es mit irgendeiner Fangquote recht.
Aber Scharipov und Pertuch ist eigentlich schon auch ein geiles Duo.
Natürlich.
Also ist wie Langmann und Dietl in Landshut im Endeffekt.
Würde ich nie absprechen, dass die am Ende keine guten Eishockey-Torhüter sind. Aber ich glaube, Ravensburg hat halt so ein bisschen das Pech. Ich meine, die sind am Ende ja nicht Tabellenletzter, ne? Da muss man ja auch sagen. Also,
nee, bist aber schnell wieder oben.
Aber sie haben wahrscheinlich gerade das Pech, dass bis zur Länderspielpause zumindest gerade von vorne bis hinten das Niveau nicht abgerufen wird. Mhm. Jetzt hast du am Ende hinten einen Scharipov drin, der dir noch eine 93% Fangquote oder 92 liefert, sieht das vielleicht trotzdem ein bisschen anders aus. Aber da waren ja auch teilweise Spiele dabei, auch bei uns, wo man sagt, ja gut, ihr habt 40 Schüsse gehabt, aber die waren halt alle von irgendwo und nirgendwo und so richtig drückend war der auch nicht. Da hast du die am Ende runtergeputzt vom Eis. Also ja, sehr schade für Reichel, weil es halt auch mal dann ganz schnell gehen kann, wo vielleicht dann Ravensburg sagt, okay, nächstes Jahr, naja, mit dir brauchen wir jetzt nicht planen, kommt dann erstmal wieder unter. Mhm. Ne? Und das ist halt schade eigentlich für einen Spieler seiner Art, wie er am Ende auch war.
Auf jeden Fall. Max Bellinsen, 11 Spiele, 3 Tore, 4, nee, 3 Tore, 3 Vorlagen, 6 Punkte plus 5, grundsolide Verteidiger in Düsseldorf.
Genau, wenn du auf einen normalen Verteidiger gucken würdest, sagst du grundsolide. Wenn wir jetzt an unsere Saison zurückdenken, könntest du natürlich sagen, da war mehr.
Ja.
Aber das war, glaube ich, eher auch eine Ausnahmesaison, wo er überperformt hat.
Andere Rolle gespielt auch, genau.
Wir hatten nur mal so eine Saison gehabt mit Karl Hatzen, wo er hier Goldhelm war,
ja, über Wochen, genau,
ne, wo
genau
halt jeder Schuss von der Blauen von ihm drin war.
Ja.
Aber am Ende, glaube ich, er macht Spiele, er schießt Tore, er macht Vorlagen, er hat eine Plusstatistik. Was willst du am Ende mehr erwarten von einem Verteidiger? Also von daher alles in Ordnung.
Bevor wir Richtung Ostsachsen blicken, lass uns nochmal ganz kurz nach Freiburg schauen. Travis Ivanek, 14 Spiele, 7 Tore, 3 Assists, 10 Punkte, minus 6, aber das wird so ein bisschen deutlich, wo bei Freiburg so ein bisschen das Problem liegt im Endeffekt. Aber Travis macht da ja auch einen Job. Hätte keiner gedacht, dass er in die Rolle reinkommt. Der ist ja gefühlt, glaube ich, auch erst noch nachverpflichtet worden.
Ja,
also von daher kann man mit der Ausbeute sehr zufrieden sein. Was mich überrascht hat, ist eher so die Statistik von Roman Zapp. Den hat es jetzt dann doch nach Höchstadt gezogen, in die Oberliga. Mhm. 12 Spiele, kein Tor, 3 Vorlagen. Hat mich sehr überrascht, weil Roman doch jemand war, den ich immer eigentlich als irgendwie so schnellen Spieler da hatte. Jetzt habe ich so ein bisschen aus der Mannschaft rausgehört. Da hat er immer mal so ein bisschen gedacht, als junger Spieler, er hat aber auch schon so ein bisschen die Weisheit mit Löffeln gefressen gehabt, so, wenn man es mal so sagen will.
Höchstadt aber auch kein leichter Standort, muss man sagen. Also
Höchstadt,
natürlich, ja, die sammeln ja gerade auch Geld, weil die kurz vor der Insolvenz schon sind.
Okay.
Also da ist gerade auch viel im Umbruch. Da weiß ich jetzt überhaupt auch nicht, wie der Kader ausschaut. Aber ich sag mal, theoretisch hast du trotzdem in der Oberliga Süd sicherlich Mannschaften dabei, wo du sagst, also Erding, Lindau.
Höchstadt ist ja Oberliga Nord, oder?
Nee, Bayern.
Ach, ist doch Bayern, okay.
Ist unterhalb von Selb und Weiden.
Ja, stimmt.
Da unten ist ja Selb, Lindau, Passau und was
ist das? Schweinfurt die Ecke ist das Höchststadt, nicht, glaube ich, so, ja.
Nee, das ist ja an der Achse des Bösen. Du fährst hier Selb, Weiden, Höchststadt, fährst du vorbei.
Ah, okay.
Ja, darunter geht das. Und dann kommt hier Amberg und so ein Spaß. Mhm.
Okay.
Genau, also da, aber muss man am Ende schauen. Also ob dann schwierig.
Luis Spitzner?
Och, gab's ja auch noch.
Ja. Wen gab's auch noch?
Wo spielt
den
der? Hat's
nach Selb gezogen.
Ach so, ja.
15 Spiele, 3 Tore, 10 Vorlagen.
Sind ja auch Tabellenführer Selb.
Nee, nicht mehr. Vierter sind die. Vierter. Die haben jetzt ordentlich Federn gelassen. Haben jetzt gestern Daniel Weiß noch nachverpflichtet. Hat er im Interview gesagt, hat viel damit zu tun, dass er da viele ehemalige Karrierekameraden trifft. Also die haben sich ja nochmal ordentlich verstärkt mit Daniel. Also ich denke, selbst
Frank Hürtler ist doch dort hier, was ist denn der Präsident oder sportlicher Leiter?
Sportlicher Leiter jetzt, also der hat ja jetzt seine Karriere. Die
müssen noch in Berlin,
Zusammengespielt. Also das ist, da gibt es schon eine gewisse Connection. Was mich noch interessiert hat, war Magamsi. Der ist ja jetzt von Halle nach Memmingen gewechselt. Ja, grundsolide. Wie gesagt, Timo war immer ein Spieler für die DEL2, ganz ehrlich gesagt, zu schlecht, für die Oberliga eigentlich zu gut. Ich finde, er hat sich jetzt ganz gut in der Oberliga eingegruft. 15 Spiele, kommt ja auch aus einer Verletzung wieder raus mit seinem Knie und was er da ja alles kaputt hatte da in Halle letztes Jahr. 15 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen, 10 Punkte. Memmingen, ein Team mit Ambitionen. Wir haben es vorhin schon mal bei den Frauen angesprochen, die sind aber auch so auf einem guten Weg, sich auch für die DEL2 so ein bisschen anzuschicken.
Kratzen also, da ja schon lange. Also die bauen sich ja Grundgerüst. Eishockey, verrückter Standort, trotz, verrückt in Anführungsstrichen, aber die ist immer ein guter Zuschauerschnitt. So um die 2.500 im Allgäu, wo ja auch Kaufbeuren jetzt nicht weit ist, wo am Ende ringsherum viel geboten ist, auch nach München ist es nicht weit, sich da als kleiner Standort dann so zu behaupten, bauen sich da Stück für Stück auf, haben eine tolle Eishalle, also zumindest für die Verhältnisse, sage ich mal, wo man sagt, das reicht absolut aus. Ich glaube, der Hühnerberg oder wie es heißt.
Okay.
Genau, also wäre ein Standort, wo ich auf jeden Fall sage, hat die zwei Klasse Niveau, würde da auf jeden Fall mit hinpassen und hast halt sicherlich auch, und das sieht man ja jetzt auch an dieser Fahrt, auch ein Fan-Niveau, wo man sagt, das bringt einem halt auch was, ne? Wo es halt auch Standorte gibt, wo ich sage, ja, da guckst du halt zum 10. Mal in den Gästeblock und siehst keinen drinnen stehen oder so. Ne? Das ist dann halt immer ein bisschen ärgerlich. Also da, das wäre sicherlich erfrischend, wenn die mit dabei wären.
Ja, definitiv. Und jetzt lass uns mal Richtung Lausitz schauen. Oder Oberlausitz, besser gesagt. Alexis Dahou, deren Topscorer, 14 Spiele, 7 Tore, 3 Vorlagen, 10 Punkte, minus 5. Das sagt eigentlich alles über Weißwasser aus. Minimalistisch ohne Ende. Die gewinnen ihre Spiele alle gefühlt auch so mit 1-2 Toren Unterschied. Da ist auch gerade Anthony Morone, einer, der die da auch viel am Leben erhält mit ihrer Spielweise. Weißwasser hat ein breit gestreutes Scoring. Dann ist mal so viele junge Spieler, die da abliefern. Ist es Charlie Janke? Genau.
Müsste mit dabei sein.
Ja, der da auch gerade viel.
Da aus Iserlohn, der.
Ja, genau, der da viel übernimmt. Bevor wir über Weißwasser kurz noch reden, Philipp Reisnecker verlässt jetzt Weißwasser. 9 Spiele, hat er kein Tor geschossen, 4 Vorlagen. Wir haben uns heute früh kurz drüber unterhalten, wo wir die Themen mal durchgesprochen haben. Du hast den Podcast angeschaut, ich habe nur angehört. Du hast gesagt, Philipp sah irgendwie nicht so gefühlt, irgendwie nicht so richtig gesund aus, irgendwie ein bisschen abgemagert, dünn.
Ja, also nicht, dass ich jetzt sage, er hat jetzt irgendeine Krankheit, aber
es nee, war aber vielleicht kann ja auch mit dem Kopf zusammenhängen, irgendwie nicht wohlgefühlt.
Wenn ich einen Vergleich, wie er bei uns aussah und dort, war ich halt so ein bisschen erschrocken. Weiß jetzt nicht, wie durchtrainiert er unter dem Pullover war, aber ich fand, es sah halt eigentlich so vom Gesicht und den Körperteilen, was du gesehen hast, eher so aus, dass er sehr dünn wirkte. Sehr kantisches Gesicht und naja, also das Interview, das war halt auch so ein bisschen, ich sag mal, gut, wir haben hier nur einen Podcast und du hörst eine Stimme, aber du hörst ja trotzdem raus, wie die Leute drauf reagieren. Also erzähle ich jetzt hier total gelangweilt, was hin und her. ja, bei denen war halt noch die Kamera am Ende drauf gerichtet und da hast du halt gefühlt schon ab Minute 1 gesehen, der hat halt einfach gar keinen Bock, kann man jetzt sagen, ob auf das Interview oder den Standort. So wie ich ihn da kennengelernt habe, würde ich halt eher sagen, also ist jetzt Weißwasser sicherlich nur sein Anspruch. Keine Ahnung, was den da geritten hat. Wahrscheinlich war es einfach das letzte Angebot, was irgendwie noch auf dem Tisch lag, dass er da hingegangen ist oder Weißwasser hat.
Kein Bock auf Flughalm gehabt in Freiburg.
Gut Geld bezahlt, weil, also ich glaube, bevor der nach Weißwasser gewechselt wäre, weiß nicht, was da hätte eigentlich passieren müssen. Mhm. Sehr komisch. Ja, spiegelt sich jetzt am Ende darin wieder, dass er am Ende auch geht und dieses Jahr auch im beiderseitigen Einvernehmen. Also da
war ja, natürlich ist auch Weißwasser. Er Unzufriedenheit an die Geschäftsführung angetreten.
Ja, die werden gesagt haben, Mensch, so zufrieden mit dir sind wir jetzt vielleicht auch nicht, ja, für das, was wir dir da bezahlt haben. Weil er sicherlich ja auch ein hoffnungsvoller Spieler war. Also ich meine, er ist immer noch jung, er ist in einem guten Eishockey-Alter. Ja,
wird jetzt erst 24
im Dezember. Aber er muss am Ende aufpassen, dass er vielleicht wie ein Gamsi nicht in diese Schiene rutscht, wo du jedes Jahr sagst, er muss oder er könnte, dieser Hoffnungsträger und eigentlich könnte da eine Explosion kommen, weil er hat es Indus. Ja, und am Ende spielst du dann halt nur dritte Liga. Also nichts gegen Gamsi, ne? Aber wo du dann merkst eigentlich, wo du hast manchmal so Spieler, wo du denkst, Mensch, wenn die explodieren, dann sind die nächstes Jahr in der DEL und da gehören sie hin oder sind bei einem Top-Team. Ja, das hatten wir ja in Krimitschau auch schon ein paar Mal gehabt, wo genau. wir gedacht haben, okay, so, und das war auch so ein Reisenecker, wo wir eigentlich gedacht haben, naja, der Weg hier einmal kurz runter nach Krimitschau und dann geht's aber wahrscheinlich eh steil wieder bergauf.
Ja, der Weg hat ja auch nach Schwenningen geführt, nach
Krimitschau. Er war ja in Schwenningen gewesen, genau. Die haben ihn ja dann immer nach Freiburg ausgeliehen, wo er ja an sich nicht schlecht performt hat, war aber jetzt auch nicht der krasse Überspieler. Aber man muss ja sagen, was bei ihm noch dazu kommt, er war ja extrem jung, also natürlich war das für sein Alter sehr gute Werte. So, und da muss er jetzt natürlich schauen, ist es jetzt nur das Sportliche, sprich die Scoring-Werte, die rauskommen, die vielleicht jetzt nicht stimmen, oder ist es vielleicht auch eine Sache, wo man sagt, mach vielleicht mal persönlich ein Reset und guck, okay, was ist denn jetzt das, was kann ich jetzt leisten, was will ich eigentlich und womit finde ich mich jetzt erstmal ab und zurecht, und deswegen habe ich das auch gesagt, glaube ich, ist Weißwasser eigentlich gar nicht der Standort gewesen, wo ich ihn überhaupt gesehen hätte, weil so vom Eindruck her er da sicherlich von der Art her und Weise nicht reingepasst hätte.
Ja, ich glaube, Philipp braucht jetzt einen Verein, wo er sich komplett auf Eishockey konzentrieren könnte. Ne? Also es gibt, also wo du wirklich sagst, pass auf, komm her, spiel dein Spiel, mach deine Punkte und
dass er vielleicht da auch ein bisschen was, diesen Faktor von, dass er was Besonderes halt auch ist. Also vielleicht, vielleicht ist die Oberliga zu einem Top-Verein am Ende das, wo er wieder zu sich findet, weil er da halt seine Tore schießen kann.
Na, wir hatten ja heute das Gespräch gehabt, du hast ja irgendwas mal gesagt, es gibt die Gerüchte mit Weiden, da gibt es ja auch einen Thomas Rubisch, da gibt es auch eine gewisse Tschechen-Connection, Philipp kommt ja aus Tschechien, ist ja in Pilsen geboren, und Weiden, auch gerade mit Martin Buchwieser, ist ja jetzt nicht dafür bekannt oder nicht dafür bekannt, nicht mit jungen Spielern arbeiten zu können, also das, was Martin Buchwieser gerade in Weiden da aufzieht, auch mit den ganzen Verletzten, die halt haben, der ist schon, der hat schon ein gewisses Gespür auch für die Spieler im Endeffekt, ne? Und gibt denen auch das Vertrauen. Vielleicht ist wirklich gerade Weiden, wäre vielleicht jetzt vielleicht auch wirklich so eine gute Station. Du bleibst in der zweiten Liga, du gehst in einen Verein, der trotzdem auch mit dem neuen Sponsor gewisse Ambitionen hat und sich festsetzen will. Ja,
wenn er sich persönlich damit anfreunden
kann. Wenn er sich damit anfreunden kann.
Dass es halt in Anführungsstrichen nur Weiden ist.
Aber du hast dann halt vielleicht, nur Weißwasser. Genau, aber du hast halt vielleicht eine andere Rolle im Team. Ne,
obwohl er ein Weißwasser, ja, sicherlich, also weil du sagst Rolle im Team, aber da, ich glaube, da nehmen die sich nicht viel, weil in Weißwasser war er ja gerade
für Reihe diesen, irgendwie sowas gespielt,
ja. Ja, weil er es nicht anders hergegeben hat, aber ich glaube, mit der Verpflichtung war eigentlich schon eine andere Hoffnung da gewesen, wo man halt gehofft hat, Mensch, bei uns, da könnte der zünden. Also es gibt ja jetzt nicht die krassen Spieler, die eigentlich, wenn man jetzt mal die Statistik jetzt von der Saison rauslässt, einen Reisenecker zwingend verdrängen würden, also in der ersten Reihe logischerweise, aber wo du sagst, in der zweiten Reihe wäre da eigentlich auch aufgehoben gewesen, wenn es am Ende nur für Reihe 3 reicht.
Ja, dann musst halt immer gucken, ja, was halt dein Kader noch so hergibt, ne? Und Weißwasser, die haben momentan toi, nicht unbedingt viele Verletzte, das heißt, du hast einen breit gestreuten Kader, du hast sowieso einen guten...
Aber wenig Unterstützung aus Berlin.
Momentan, ja, die haben ja selber Verletzungsprobleme ohne Ende. Das ist halt immer so dieses kleine Gamble, was Weißwasser gerne mal macht.
Und wenn du da einen Spieler wie einen Reisenecker ziehen lässt, kannst, wie man es am Ende auch nennen will, Also das hat auch viel auszusagen. Also wenn ich weiß, mir fehlt Unterstützung und ob jetzt der Kader 4 Reihen voll ist, das weiß ich jetzt
dann
nicht.
Dann kam ja noch der Sakayan jetzt dazu.
Nicht gut, vielleicht war das sogar in einem Atemzug.
Ja, wahrscheinlich. So, der Philipp ist gekommen, er wollte bleiben. Ja, ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, wir können Philipp nur das Beste wünschen. Wie gesagt, mal gucken, wo es ihn hinzieht. Ich denke, also lange wird es nicht dauern, weil Philipp trotzdem ein 23-jähriger Eishockey-Spieler ist, der... ich glaube, dass der nicht lange auf dem Markt bleibt. Also ich denke, der könnte jedem Team helfen, also mindestens in der zweiten Liga für die dritte, vierte Reihe definitiv. Alles andere ist ja sein eigener Anspruch. Also von daher ist Philipp, toi, 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 alles Gute. Und ja, jetzt lass uns einfach mal ganz kurz noch aufs kommende Wochenende schauen. Freitag, Nomi, geht's los. Wir sprechen ja schon die ganze Zeit über... Oh, deine Katze macht mich jetzt gerade ein bisschen verrückt. Wie hieß sie?
Das ist der Lotte. Das
Lotte.
Ist hier, die dünne, aber nicht gerade schlaue.
Lotte, mach mal das L, zieh mal alleine jetzt hier, komm.
Die klettert immer mal gerne aufs Dach, aber leider kommt sie immer wieder zurück.
Okay. Freitag, Weißwasser. Wir haben das erste Spiel zu Hause.
Haus einfach runter.
2-1. Wie macht man denn? Das wird so eine Katze spielen, ja, ohne Spiel tun. Wir haben zu Hause 2-1 gewonnen im Hinspiel. Letzte Saison habe ich mal geguckt, gegen Weißwasser lief es immer nicht so gut. Wir haben 1-5 verloren zu Hause. Wir haben dann in Weißwasser 3-4 nach Overtime gewonnen. Dann wieder zu Hause 1-2 verloren und dann in Weißwasser wieder gewonnen. Das heißt, Weißwasser liegt uns auswärts ganz gut. Was denkt man denn jetzt über Weißwasser Freitagabend Weißwasser?
Wir denken erstmal, schade, dass Länderspielpause ist.
War.
es ist natürlich für beide Teams, muss ich am Ende sagen, Länderspielpause ist Fluch und Segen zugleich. Für die einen Teams eine Möglichkeit, sich zu erholen, den Kopf frei zu kriegen. Für andere kommen sie aus dem Tritt raus. Ich würde jetzt bei uns halt erstmal zweitens sagen.
Wir kommen aus dem Tritt?
Ja, könnte sein, dass wir vielleicht aus dem Tritt rauskommen, einfach weil wir natürlich auch sehr schwere Spiele danach haben. Ich meine, Weißwasser auswärts ist immer unangenehm zu spielen, das ist ein Derby. Weißwasser an sich immer eine Mannschaft, die kämpfen muss, um am Ende erfolgreich zu sein. So, dann spielst du zu Hause gegen Kassel, dann hast du Düsseldorf. Also es sind halt so gewisse Faktoren, wo man sagt, ja, im dümmsten Fall, ja, könnte es nach den 3 Spieltagen halt auch ein bisschen anders aussehen.
Ja, das stimmt.
Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir unser Selbstvertrauen verloren haben in der Zeit. Ich hoffe einfach nur, dass wir das, was wir halt vor der Länderspielpause gezeigt haben, wieder aufs Eis bringen können, dass wir körperlich und mental sofort da sind, also gerade auch hart spielen, Weißwasser angehen und am Ende dann dadurch zum Erfolg kommen. So, und wenn das alles wieder passt, dann mache ich mir da wenig Gedanken und hoffe einfach, dass wir dort Punkte mitnehmen können. Also es ist am Ende das Spiel, wo man sagt, wenn du 3 Punkte holen musst, dann eigentlich dort. Ich sage erstmal irgendwie Punkte mitnehmen, das wäre auf jeden Fall schon ein Erfolg. Und Sonntag zu Hause gegen Kassel, mein Gott, alles reinwerfen. Das Hinspiel war 1-0, Kassel ist am Ende eine Top-Mannschaft, muss man sagen. Also,
haben nochmal verstärkt sich.
Genau, da darf man sich nicht beschweren, wenn man am Ende auch verliert, aber das ist ja nicht der Ansatz, sondern wir müssen versuchen, zu Hause irgendwie auch Punkte zu holen. Ja, also Weißwasser wird ein ekliges Spiel.
Wie immer.
Ich denke auch, gerade aufgrund der Länderspielpause, dass da auch so, also dass es nicht deutlich wird und dass da wahrscheinlich manches auch wieder aussieht, als würde mein Gefühl das erste Mal auf dem Eis stehen.
Ja, wir können ja mal ein bisschen mehr noch auf Weißwasser schauen, weil wie gesagt, gegen Kassel haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, Düsseldorf. Da sind jetzt, wie gesagt, nochmal ein paar Spiele dazwischen. Bei Düsseldorf kommen wir gleich nochmal dazu. Gibt so eine Besonderheit mit Sonntag, spielfrei.
Ja.
Schön scheiße. Aber gerade Weißwasser, die haben 42 Tore geschossen. Das sind die 7 meisten in der zweiten Liga. Hab 41 Gegentore bekommen. Der 8. im Ligaschnitt. Also das heißt, sie sind, was das angeht, geschossene und Gegentore ziemlich pari. Wir sind, was beides angeht, noch ein bisschen besser. Wir kriegen weniger Gegentore, schießen aber auch 1 Tor mehr. Mhm. Also von daher aber prinzipiell ein bisschen ausgeglichen. Weißwasser hat ein bisschen schlechteres Powerplay. Die haben 19%, das macht Platz 9 in der Liga. Wir haben knapp 26%, genau. Wir sind da ein bisschen weiter oben angesehen. Dafür haben sie mit 92% Unterzahl das zweitbeste Unterzahl der Liga. nehmen dazu noch mit die viert wenigstens Strafminuten.
Da müssten wir theoretisch eigentlich auch
irgendwie. Wir sind Dritter. Es treffen zwei faire Teams aufeinander.
Und zumindest in den Statistiken kann man sagen, fast ja auch ausgeglichen.
Fast ausgeglichen, genau.
Unser Powerplay hat sich ja gebessert, obwohl wir da manchmal ja auch oder das letzte Mal auch schon festgestellt haben, es sieht manchmal eigentlich gar nicht so aus. Erst die Statistik zeigt es dir, Mensch, ja, so schlecht war es dann doch nicht gewesen.
Kann ich dir aber auch sagen, warum? Weil wir kaum Powerplay spielen. Und wenn wir Powerplay spielen, sitzt jedes Dritte gefühlt.
Wird es gefährlich.
Genau. Ja. Also wir haben halt einfach wenig Powerplay-Situationen. Was aber auch daran liegt, was Jussi gesagt hat, wir kreieren relativ wenig Offensive. Und wo ziehst denn du die größten Strafen? Ja. Im gegnerischen Drittel. Also von daher, wenn wir da mehr sind, kriegen wir vielleicht mehr Strafzeiten, können wir unser Powerplay noch ein bisschen mehr ausspielen, was ja ab und zu sehr gut funktioniert. Gerade die Reihe mit Mecken und mit Ruck, je nachdem, wie du dann die Seite stellst. Also von daher.
Ja. Ich glaube, Weißwasser ist so ein bisschen die unausgeglichenere Mannschaft vom Kader, vom Mentalen aktuell, wo man sagt, das war auch immer so ein bisschen mal Siegesserie, mal gab es aber auch dann Niederlagen am Stück. Also da kommt es wahrscheinlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie der Tag am Ende läuft. Wir haben es schon vorhin gesagt, die Unterstützung aus Berlin ist halt auch nicht so stark wie in den letzten Jahren.
Die haben sehr viele Verletzte
in Berlin. Genau, und von daher muss man dann am Ende sagen, unter den Rahmenbedingungen sollte man versuchen, dort auf jeden Fall zu gewinnen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch der Ansatz. Also wenn die Spieler rangehen in das Wochenende, dann muss man ja sagen, dann haut es Freitag raus. Mhm. Und mal blöd gesagt, der Rest ist Zugabe. Es ist halt wirklich, ich habe heute ja erst drauf geguckt mit Düsseldorf, dass die spielfrei haben am Sonntag.
Das ist
halt
einfach echt ein Unfug.
Es ist halt echt undankbar. Also ne, wenn du dann halt wirklich auch sagst, okay, Sonntag spielfrei und dann spielst du auch noch Dienstag zu Hause. Also
ja. Also entspannter kannst du es ja eigentlich gar nicht haben.
Ja.
Aber vielleicht.
Vielleicht kommen wir aus dem auch Flow.
Vielleicht sind sie einfach auch zu entspannt. Weißt du, was ich meine? Du bist in deinem Rhythmus drin, Freitag spielen, Sonntag spielen und sind wir mal ganz ehrlich, die Jungs kommen aus der Länderspielpause.
Erholt sollten theoretisch alle sein.
Ja, und es betont jeder wieder, wir Spieler, wir haben keinen Bock auf Training, wir spielen lieber Spiele. Ja. Also von daher, vielleicht ist genau auch gerade das, was uns vielleicht zugutekommt, indem du halt sagst, pass auf, okay, wir haben 3 Spiele in 5 Tagen, wir trainieren dafür weniger und lass uns die Spiele 100% angehen und Düsseldorf ist dann wieder,
aber
die müssen spielen, ich gucke gerade mal jetzt parallel.
Es wird eine richtig schwere ablenken. Aufgabe werden, aufgrund einfach auch der Anreise, also am Ende, die hocken 8 Stunden in dem Bus drin, wenn es reicht, also man ist da den ganzen Tag unterwegs. Sonntag das schwere Spiel gegen Kassel, wo man halt sagt, was wünschst du dir am Ende? Geht das Spiel eng zu, haust du 60 Minuten alles raus, verlierst gegebenenfalls, opferst viel Energie. Wenn es ein bisschen deutlicher zugeht, kannst du vielleicht da auch schon mal irgendwie ein paar Körner sparen und sagen, okay, die hebe ich mir für Dienstag auf. Aber ja, also es wird sehr, sehr schwer werden in Düsseldorf.
Aber was mir gerade ein bisschen auffällt, und das muss ich jetzt schon ganz ehrlich sagen, das finde ich schon fast ein bisschen unfair. Also wenn ich mir jetzt wirklich so die Spiele, sorry, dass ich gerade reingekriegt bin, ich war auch gerade abgelenkt. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, also was Düsseldorf angeht, die sind in die Saison gestartet. Ja, okay, die spielen in der Halle, was eine Multifunktionsarena ist, wo auch Konzerte und der ganze Shit halt stattfindet. Ne? Du kannst dich sozusagen auf Auswärtsspiele vorbereiten. Dann spielst du zu Hause 3-mal auswärts. Dann spielst du 2-mal zu Hause. Dann spielst du wieder 2-mal auswärts. Dann spielst du wie mal 2-mal zu Hause. Also das heißt, du die ganze Zeit hast du immer diese Planung, zweimal auswärts, zweimal zu Hause, zweimal auswärts, zweimal zu Hause. So, und jetzt geht's los. Dann hast du ein normales Wochenende, in dem du zu Hause spielst gegen Landshut. Das war am 19.10. Dann spielst du auswärts in Bittigheim. Dann hast du wieder 3 Heimspiele am Stück, wo du gegen Weiden gewinnst, wo du gegen Weißwasser gewinnst und wo du dann die 1-6 Rutsche gegen Rosenheim kriegst. So, und jetzt spielst du in Kaufbeuren am Freitag und fährst dann nach Hause am Freitagabend und hast dann bis Dienstag Zeit und kannst dich auf Grimmitschau vorbereiten. Also, ab jetzt geht es erst bei Düsseldorf los, wo du wirklich auswärts, Heimspiel und dann ist aber auch schon wieder...
Dann kommt Weihnachten und dann geht es wieder los.
Ja, und dann geht es wieder los. Zweimal auswärts, zweimal zu Hause, auswärts, wieder dann 26. zu Hause, 28. zu Hause, dann am 2. Januar zu Hause, am 4. Januar zu Hause.
Die M4,
also es ist ein Kassenwort
wird es freuen, ne?
Weil muss das ich jetzt mal so sagen.
Also ein Kassenwort wird es freuen, ne? Also 4 Spiele über Weihnachten, Neujahr zu Hause zu haben, wo jeder frei hat. Theoretisch könnten sie eigentlich so ein Special machen, 4-4-3 oder was weiß ich was. Ah, das ist schon
und dann, und krass. Jetzt, sorry, das muss ich jetzt sagen, ich habe es gerade rausgekriegt. Jetzt kommt noch die größte Sauerei. Die nächste, also gerade in der Zeit im sehr eng getakteten Februar, da gibt es 2 englische Wochen und in diesen englischen Wochen hat Düsseldorf am 17. Februar, es ist ein Dienstag, die spielen am 15. spielen sie in Grimmitschau, ist ein Sonntag, und dann spielen sie am Dienstag, den 17. zu Hause gegen Bad Nauheim, am Freitag, den 20. zu Hause gegen Landshut und am 22. zu Hause gegen Bad Nauheim.
3 Heimspiele.
3 Heimspiele in 5 Tagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es frech. Also ich finde es echt frech. So, also das ist, finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Also das, nee.
Also das ist schon, ist mir also, aber ehrlich gesagt auch heute erst wirklich, wo ich so drüber geschaut habe, mal kurz bewusst geworden, weil du es gar nicht so ansonsten mitkriegst, weil du ja gar nicht drauf achtest.
Ja.
Aber es ist schon krass. Ja, irgendwann müssen sie dann natürlich auch mal 2 Auswärtsspiele am Stück oder irgendwas haben, ne? Aber es ist schon... Ja, also wenn du dir halt über 5 Tage jeden Kilometer sparst, weil du gefühlt von der Eishalle ins Bett fällst.
Und gerade das sind die letzten 5 Spieltage, davon hast du 3 Spieltage, wo du permanent zu Hause spielst.
Ja. Ob das am Ende für ein Kassenwort freut, das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt innerhalb von 5 Tagen 3-mal Lust hätte, zwingt jetzt, also unser Sandpark ist wunderschön, aber ob du jetzt da sagst, innerhalb von 5 Tagen 3 Heimspiele besuchen, da wird es wahrscheinlich dann auch schon irgendwann sagen, meine Fresse. Irgendwie Spray TV schauen, Auswärtsspiel wäre immer schön.
Sport Europa.
Ach ja, stimmt, Sport Europa. ja, also ganz, ganz komisch.
Es hat ein kleines Geschmäckle. Klar, die spielen auch 3-mal auswärts, aber das ist immer Sonntag, Freitag, Sonntag, Mai.
In der DL fällt es halt nicht auf, weil da spielen die am Ende ab Donnerstag. Wir haben Donnerstag, Freitag, Sonntag, Montag, glaube ich, manchmal auch, oder Dienstag. Dienstag ist, glaube ich, immer noch. Da können die das hin und her schieben, da fällt das vielleicht nicht so auf, aber in der zweiten Liga ist es schon extrem. Also das ist dann halt, glaube ich, gerade wenn du sagst, Vereine mit Multifunktionsarenen steigen ab in die zweite Liga, kann das halt lustig werden. Also andere Vereine jetzt wie Iserlohn oder Straubing, ne, da spielt das keine Rolle, aber wenn da solche großen Vereine runterkommen, dann ist das halt nochmal was anderes. Und das fand ich ja auch ein bisschen bezeichnend und naja, lustig, in Anführungsstrichen, wo du wirklich sagst, es ist diese Spieltagsauslosung damals gewesen und schon das erste Spiel Düsseldorf gegen Rosenheim, ja, muss verschoben werden, weil der Halle ist belegt. Ja, geil. Hat halt gleich so gepasst. Ja, also.
Also uns als Grimmitschau kann das scheißegal sein. Wir werden vielleicht irgendwo zwischen 8 und Platz 10 einlaufen, es ist das ja egal. Aber wenn du jetzt in eine Mannschaft bist und Düsseldorf ist eine dieser Mannschaften, die um ein Playoff Heimrecht mitspielen.
Was machst du da? Spielst du dann 3-mal auswärts und dann 3-mal zu Hause? Oder
ist das das wird dann interessant sein, wie sie das dann regeln wollen, weil da gibt es dann die Regel nicht von wegen, auch wir wollen ja lieber so und so spielen. Also da würde ich als Gegner sagen, pass mal auf, Freunde. Ja. Regeln gelten übrigens für alle.
Zu gleichermaßen. Halt
ne? So, genau. Dann überlegt euch irgendwas, spielt von mir aus in Krefeld. Aber nee. Also, ja. Also, da bin ich echt mal gespannt. Uns kann es ja, betrifft es ja nicht zwingend. Mir ist es gerade eben nur aufgefallen und das fand ich, hat ein kleines Geschmäckle irgendwo. Aber,
ja, ich sag mal, Düsseldorf musste sich da ja auch jahrelang keine Gedanken drum machen mit Playoff-Eishockey. Also, deswegen müssen wir halt mal gucken, wie es jetzt an der zweiten Liga vielleicht wäre.
Ja, aber da könnten sie jetzt 8, 9, 10 Monate darauf vorbereiten. Ne?
Ja.
Also es kommt jetzt nicht so wie, du steigst ab und auf einmal, oh, wir spielen ja doch wieder Playoffs. Also den Job müssen sie dann auch machen. So.
Hoffen wir am Ende mal aus den 3 Spielen.
Auf Punkte.
Ja.
Also und ich sage,
3 Spiele, 4 Punkte, wäre ich zufrieden. Ein Sieg, irgendwo ein Punkt ergaunern.
Fürs Gefühl? Ist Weißwasser eigentlich das wichtigste Spiel? Weil wenn du da 3 Punkte mitnimmst, kannst du schon mal viel entspannter zu Hause gegen Kassel spielen und dann auch entspannt nach Düsseldorf fahren. Ja, schauen wir mal. Also 4 Punkte ist eigentlich, glaube ich, so. Vielleicht, naja.
Man darf ja auch nicht.
Lass mal 5 sagen. Komm, 5 von, also 5 aus 9 ist schon ganz geil.
Ein Sieg, 2 mal 1 Punkt abstauben, ja, so, aber ja. Am Ende, ich habe jetzt so die 4 Punkte. Wenn es am Ende 3 sind, mein Gott.
Oder ein Overtime-Winner gegen Kassel.
Wir haben es uns ja auch erarbeitet, 5 Punkte Vorsprung jetzt zu haben auf dem Abstiegsplatz. Von daher kann man vielleicht auch mal sagen, kurz mal niedriger gedacht. Aber wir vertrauen ja in die Jungs.
Nun, machen wir Feierabend. Englische Woche steht an.
Ja.
Mal gucken, mit wie vielen Punkten wir rauskommen. Und Daumen drücken. Die Jungs sind erholt, kommen aus der Länderspielpause.
Sonntag alle ins Stadion. Sich
ihre Buletten wieder rauslaufen. Genau. Und dann
Buletten. Ja, gut, wenn es noch für Buletten gereicht hat im Urlaub.
Oder schön ein paar Huggies.
Naja, ich habe gesehen, der Gregory Kreuzer war, glaube ich, in der Schweiz. Da gab es, glaube ich, auch Raclette. Also da manche Spieler haben es schon ein bisschen.
Vinícius Bonari war in Bosnien und in Kroatien.
Ne, da gab es schön Cevapcici.
Cevapcici.
Zwiebel. Geil.
Eiver. Ja, geil. Geiles Zeug.
Ja.
Der hat es vielleicht gesund ernährt. Also, Vinny, 2 Tore. Dann sitze ich wieder in deinem Fanbus. Ja,
stimmt, so. Genau. Das Lied kam auch lange nicht. Vinny Sabonari.
Ja, deswegen.
Könnte mal wieder kommen am Sonntag.
Und ey, wenn Tim McAuley schon tanzt, dann will ich auch irgendwann mal Vinny Sabonari tanzen sehen.
Ja, auf alle Fälle.
So sieht's aus. Gut, in diesem Sinne, Nomi, bis bald. Danke, dass du mir wieder Obdach gegeben hast. Oder deine Frau, die kam gar nicht noch übrigens. Die ist bestimmt
die ist freiwillig gleich im Bett geblieben. Okay. Die wusste das Gelaber, das erträgt die nicht, wenn die hier auf dem Sofa ist, dann passt sie lieber
die
auf.
Die hört auch unseren Podcast zum Einschlafen an. Also.
Das weiß ich nicht. Da sind wir zu aufbrausen wahrscheinlich. Benjamin Blümchen ist gerade so ein bisschen.
Otto.
Ja, Carla Kolumna macht Herz Schluss hier jetzt. Lieb.
Genau. Okay, gut. In dem Sinne, tschüss und ciao.
Aus Krümmel, ciao.
Halleluja.